Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Hier ist Jens Faultrath aus dem wunderschönen und im Büro leider leicht zu warm Berlin. Markus Walter ist leider ausgefallen, all dieweil wir wollten eigentlich am Montag aufnehmen, wir haben jetzt Donnerstag. Montag hatte ich einen Ausfall gehabt. Markus hat versucht, heute einzurichten, hat aber leider nicht funktioniert. Aber wir haben einen wundervollen Gast da, schon zum zweiten Mal. Und zwar Nils Haag. Hallo Nils.
Ja, moin moin.
Du sitzt in der Bundesstadt.
Richtig, genau. Ich sitze in Bonn und habe nicht minder das Problem, dass das irgendwie so eine schwierstickige Luft irgendwie heute ist. Nichts Halbes, nichts Ganzes.
Cool. Du bist ja auch nicht ohne Grund da, sondern du bist ja mit dem Team von Manhattan Tools.
Richtig, genau.
Genau, und darüber wollen wir uns heute auch ein bisschen unterhalten. Bei unserer Umfrage, wen wir mit reinnehmen wollen für eine Seitklinik, kamen jetzt eigentlich eher relativ kleine Seiten zutage. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir ein anderes Modell und nehmen uns mal eine etwas größere Seite, wollen uns nachher mal ein bisschen Lidl.de anschauen, weil das ja auch ein bisschen in euer Tool reinspielt von der Art und Weise, wie die Seite ist, aber dazu dann nachher einfach mehr.
Jo.
Genau. Und für alle, die die Sendung damals mit dir verpasst haben, wir haben es doch ein paar Jahre zusammen an den Telekom-Webseiten probieren dürfen.
Eine schöne Zeit, voller Aufregung, Abenteuer.
Genau. Ich werde es nie vergessen, als du nicht mehr da warst und dann deine Kollegin irgendwann verkündet hatte, ja, wir können jetzt auch sprechende URLs definieren. Ich glaube, du hattest es 5 Jahre vorher eingekippt, wenn ich mich richtig erinnere.
Oh, ja.
Genau. Aber die müssen immer einzeln angelegt werden und dann muss die Seite intern, also die nicht sprechende auf die sprechende gemappt werden, dann ist die sprechende URL da. Und die war davon ganz glücklich und hat gemeint, die haben gleich mal angefangen, Datenschutz und Impressum umzustellen. Und ich saß so da beim Alex Nemeth und haben es so angeschaut und dachten so, warum?
Ja, das war halt, ne, in solchen Organisationen hat man dann die durchaus berechtigte Angst, dass vielleicht irgendwas nicht funktioniert oder so. Und da war halt der Gedanke, man probiert es mal damit aus. Das ist sogar mittlerweile zu großen Teilen durchgezogen und dazu habe ich eine ganz ähnliche Analyse gemacht, wie wir mit Lidl gemacht haben. Ja, da kann ich vielleicht nachher auch noch was zu sagen.
Das ist gut, das merken wir uns einfach mal vor. In unserer letzten Sendung gab es einen lustigen Kommentar und zwar zu Recht von einem Hörer, der gemeint hat, den zu kannst du einfach alles auf so einem Kaufbutton schreiben, wie du Lust hast, alleweil es da eine neue Rechtsprechung gibt. Ist richtig, habe ich eigentlich auch im Kopf gehabt, hatte ich schlicht und ergreifend vergessen. Nichtsdestotrotz ist der Hinweis einfach USPs mit aufzunehmen, in der Hinsicht immer noch Conversion fördernd, kann man dann ja direkt unterm Kaufbutton auflisten in so einer kleinen Checkliste. Hier kostenloser Versand etc. pp., so dass das sehr nahe zusammenliegt. Das ist ja räumliche Nähe und so bringt auch immer, dass man Informationen als eine, also dass man Texte als in, eine Informationseinheit wahrnimmt. Also an der Stelle da danke für den Hinweis und kam von Marco und also der Stelle erstens danke, dass du so aufmerksam mitgehört hast, das in dem Kommentar nochmal klargestellt hast und wie gesagt, dafür kleiner Tipp, wie kriege ich den Defekt trotzdem hin, schreibt es halt irgendwo in die Nähe und grundsätzlich, wenn ihr irgendetwas im Internet macht, schickt es einfach immer nochmal eurem Anwalt. Erstens freut er sich, wenn er ein bisschen Geld verdient, arme Leute wollen auch leben
Ja, und zweitens, auf Dauer kommst du billiger damit weg.
und auf Dauer kommst du etwas billiger damit weg, genau. Oder zieht auf die Caymans, auch das ist die andere
Das wäre
Alternative.
was, ja, genau.
So, das sind so die beiden Möglichkeiten, die ihr habt. Guckt euch die aus, die zu eurem Lebensstil besser passt. Genau. So, was haben wir denn in den letzten 4 Wochen Schönes gesehen? Ist ja einiges, einiges passiert. Und beziehungsweise einiges von euch da draußen wieder geschrieben worden. Sozusagen mittlerweile Kollege hier auf Radio for SEO, Erik Kubitz, hat ja seine Reihe gestartet, SEO für, da gab es dann für Autoren, für Redaktionen, das hat er hier auch nochmal für Entwickler geschrieben und hat ja auch ganz klar gesagt, so ein Problem ist, dass SEO oft nicht zum Wunsch des Auftraggebers passt. Ich denke, das ist ja so eine Problematik, die man oft hat, dass so Marketingmenschen es ja gewöhnt sind, ihren Budgettopf zu öffnen, nach draußen zu laufen und irgendeine Leistung einzukaufen. Das heißt, sie gucken, dass ihre Sachen im TV kommen, dass ihre Flights richtig kommen, dass ihre Displays da sind, etc. pp. Und dann kommen sie zu solchen lustig, nerdigen und komisches Zeug vor sich hin blubbernden SEOs und sagen, da ist mein Geld. Und die sagen dann, danke fürs Geld, jetzt müsstest du aber arbeiten intern. Und dann sagt er, Moment mal, ich krieg doch hier immer die Schnitzchen auf der Party, weil ich das Geld verteile. Wieso ich jetzt anfangen zu arbeiten und vor allem nach innen? Das ist ja so ein generelles Problem, dass man oft da an den falschen, also die falschen internen Ansprechpartner hat, weil man braucht als SEO eigentlich intern einen Projektmanager, der einem hilft, die Sachen intern umzusetzen, sonst funktioniert das halt nicht. Technik hat man natürlich nochmal ein Akzeptanzproblem. Die, ja, finden es nie so lustig, wenn einer kommt, der irgendwie einen Marketinghut auf hat und ihnen erklärt, dass sie ihren Job nicht gut gemacht haben. Das stößt ein bisschen in ihre Berufsehre.
Nachvollziehbar, aber das ist, was du sagst, das ist eigentlich häufig so ein Punkt, auf den man irgendwie trifft. Wobei, ich finde, das ist deutlich besser geworden. So. Also die Akzeptanz oder das Verständnis, dass es so etwas wie SEO gibt und dass da jemand irgendwie versuchen will oder sicherstellen möchte, dass die Seite gut ausgelesen werden kann. Also unter den Kriterien findet man dann doch zusehends irgendwie auch offene Ohren und dankbare Ohren.
Genau, man kann es auch versuchen, mal so ein bisschen umzudrehen, um ihnen zu helfen, gegen so manche Spinnereien in von anderen Anforderern mal vorzugehen, wenn man ihnen einfach mal hilft, sie argumentativ aufzurüsten. Das eine Thema ist natürlich für uns SEOs immer sehr interessant, Performance ist wichtig. Meistens sind die Entwickler jetzt auch nicht die, die so begeistert sind, wenn ihnen Riesenflash-Applikationen und Megabilder im Gigabyte-Bereich auf die Seite geknallt werden.
Ja.
Weil man sagt, auch Bitmap ist auch ein schönes Format.
Das habe ich lange nicht gesehen.
Das stimmt, aber alles schon passiert. Ja, aber auch JPEGs von 3 MB findest du auf Seiten. Also ist schon alles schon vorgekommen. Und wie gesagt, das ist eigentlich ein SEO-Thema. Du bist persönlich auch kein Freund von, weil du von Qualität, also gerade programmiertechnischer Qualität eine Ahnung hast, kannst du ja auch intern als weiteres Argument verwenden. Also ihnen einfach mal so ein paar Argumente an die Hand zu geben. Dann ist man, dass sie das machen können, was sie eigentlich schon immer machen wollten. Oft sind sie ja gar nicht die, die es verbrochen haben, sondern nur ausführen mussten.
Ja, eben.
Genau. Dann das Thema weniger Code ist besser als viel Code. Auch das ist lustig, wenn man sonst lustige Marketinganforderungen mit 5000 Flyouts und Ultra-Hockey-Stick- Hoover, Gedöns und sonstigen Kram, den es da alles gibt, bekommt.
Ich argumentiere da immer ganz gerne mit Crawling-Budget. Also, dass du halt, dass gerade wenn du wenig Duplicate-Content im Sinne von irgendwie durchparametrisierten Einzelansichten, die sich ständig wiederholen, wenn du sowas abschaffst, dann hast du einfach viel mehr Ressourcen auf deinem System zur Verfügung. Und das ist was, wo man dann auch schnell ins Gespräch kommt irgendwie.
Das stimmt, absolut korrekt. Das andere Thema ist natürlich, wenn du im News-Bereich unterwegs bist, dass natürlich dein Newsbot auch ein bisschen anfälliger ist als der normale Bot. Also wenn du da lustig mit deinem Biss durch die Gegend schachtelst, dann steigt er dir auch mal schnell aus.
Ja, ja, ebenso. Und wenn man das, ich finde, das ist auch einer der großen Mehrwerte, auch mal so aus so einer gänzlich, jetzt nicht auf Marketing-KPI, ich meine, man kann es zum Marketing-KPI machen, aber das ist so für den Techniker, dass der so quasi in seiner Welt auch den Vorteil erkennt und sagt, alles klar, ja cool, dann kann ich mit der gleichen Menge an Ressourcen viel mehr User bedienen, sprich mein Betrieb ist im Endeffekt auch günstiger, weil vielleicht Einzelansichten nicht mehr gerendert werden, sondern aus dem Cache kommen und was weiß ich nicht alles, was man da machen kann.
Genau. Dann natürlich das ganze Thema Crawlability schlägt eigentlich auch den Standard-Qualitätskriterien an Code relativ in eine Richtung. Dann interessanterweise, Links sollten einen Sinn haben. Also eine Seite mit irgendwie 300, er schreibt hier eine Seite mit 300 ausgehenden internen Links zeigt höchstens die Unentschlossenheit der Website-Betreiber. Gibt natürlich so ein Problem, dass sich ja diese super mega schlag mich tot Dropdowns mit 4800 Menüpunkten mittlerweile irgendwie durchsetzt.
Das übrigens, das sieht man an Lidl. Die haben, im Prinzip machen die das. Die hauen die ganze Navigation hart ins HTML rein. Also so zumindest so bei einigen stichprobenartigen Blicken, so in den Quelltext. Man sieht es nicht ganz so selten, wie man eigentlich glauben würde.
Nee, ist relativ verbreitet. Wobei wir auch immer sagen, okay, mach's meinetwegen auf der Startseite. Wenn du irgendwie dann mach was auch immer du da möchtest, die sind meistens so stark, die kommen damit auch zurecht.
Ja.
Aber wenn du in die Tiefe gehst, guck, dass du halt nicht dieses riesen Menü mitschleppst, weil ein Text auf irgendeine Begrifflichkeiten auszurichten, wenn man schon 400 Wörter in der Navigation drin, also 4000, dann ist das ein bisschen schwer.
Ja. Also die haben jetzt, ich habe gerade geguckt, die haben 790 interne Links oder Links auf ihrer, auf so einer Produktkategorie-Seite.
Ja, also wir hatten das höchste Mal gesehen hatten, war wirklich mal 2800.
Das war sportlich.
In so einem Menü. Also, ja genau, das ist dann durchaus sportlich. Wir haben ja auch bei unseren eigenen Software dann die mitgenommenen und interpretierten Kilobytes nach oben gesetzt in großen Schritten, weil wir eigentlich im ersten Step irgendwie immer nur irgendwo hängen geblieben sind in der Navigation noch. War sehr lustig.
Ja, du rechnest ja nicht damit eigentlich. Oder was heißt, rechnest nicht damit, aber das verursacht halt, und da, wenn man solche Anwendungen halt selber baut, erkennt man sehr schnell, wozu das denn führt, wenn man so eine Kacke macht.
Genau. URLs sollten speaking und semantisch aufgebaut werden. Das ist natürlich etwas, das liegt dem Techniker jetzt wirklich nicht so ganz damit haben.
Weil ist eigentlich schickimicki, so ein bisschen so.
Hat genau.
Den Flavor.
Exakt, die sagen auch, weil ich kann ja auch Cut 1 bis Cut N schreiben.
Jo.
Maschine funktioniert ja, die stört's ja nicht. Da muss man die ihnen wirklich ein bisschen erklären, dass das irgendwo wichtig ist. Genau wie so Hygienefaktoren, dass jede Seite ein Canonical Tag bekommt. Man weiß nie, was die Kollegen im Marketing mit irgendwelchen paramisierten Parametern für irgendwelche Display-Kampagnen oder sonstigen Kram auf die Ideen kommen.
Ja, und da kannst du so schnell kommst in den Webmaster-Tools manchmal gar nicht hinterher, da irgendwelche Parameter irgendwie auszutragen.
Genau. Auch ein Klassiker, die Home. Die Home wird immer nur mit derselben URL verlinkt und nicht einmal mit .index.html oder https.index.php und noch vier Versionen. Also gibt schon oft Seiten, die haben doch eine erklägliche Anzahl an Startseiten im Index. Dann die Wichtigkeit von zwischen 302 und 301 ist so der Standardtechnik auch nicht ganz geläufig. Das muss man ihnen schon mal erklären.
Ja, wobei ich irgendwie hatte ich mal was gelesen, was darum, da ging es irgendwie so um diese Definition, ne, wann jetzt was. Und da habe ich irgendwie gedacht, na gut, okay, also aus der Sichtweise kann man vielleicht diskutieren, dass das jetzt kein endgültiger Zustand im Sinne der Unendlichkeit ist und deswegen temporär. Aber ja, das ist dann theoretisch. Also wie es da steht, ne? Meistens halt machst du 301. Weil für das den stimmt. Moment ist es permanent. Also du willst ja, dass es so ist.
Also ich hatte jetzt überraschenderweise mal meinen allerersten sinntragenden Anwendungsfall für eine 302 gesehen. Die war sehr speziell. Kann ich das leider auch nicht erzählen, weil es wirklich so speziell war. Also ist auch keine Trickserei. Das war wirklich ein Problem, was sich nicht anders lösen ließ, aber dann wirklich auch funktioniert hat. Ist gleich steht das für mich auch rot im Kalender, weil ich habe bisher immer gesagt, ich kenne gar keinen, jetzt kenne ich einen. und der hat auch wirklich Sinn gemacht. Aber in der großen, überwiegenden Situation sind die halt einfach komplett für die Tonne.
Ja, aber wie er halt schreibt, so, ne? In der Regel ist es so, es gibt Fälle, wo es Sinn macht, aber da sollte man dann halt mit jemandem sprechen, sozusagen, der sich damit auskennt. Ist ja auch ein vernünftiger Tipp.
Das stimmt. 404 bei einer Fehlerseite. Macht auch Sinn, ansonsten bleibt der Kram ja im Index.
Ja, das sieht man aber, finde ich, auch mittlerweile häufiger, dass halt nicht dann irgendwie eine 200 mit einer leeren Kategorie irgendwie ausgeliefert wird, wenn du halt irgendwie statt Groß-Kleinschreibung in der URL hast oder solche Sachen und der das eigentlich nicht mehr mappen kann, weil das die Anwendung so gebaut ist.
Das stimmt. Aber
zu viel Junk im Index auch führt halt.
Ja, das ist wohl wahr. Dann halt sagt er hier, good old HTML, eine Fettung ist halt strong und eine Headline ist H1 und eine Liste UL macht Sinn.
Ja.
Auch wichtig, auch da freut sich Google bei der Interpretation, Bilder möglichst transparent einbauen, halt mit nicht zu vielen oder möglichst wenig Java, ein bisschen gar kein JavaScript-Spielereien üben drüber, etc., damit Google auch groß durchkommt. Ist natürlich gerade bei so schönen Galerie-Applikationen auch nicht immer ganz einfach. Aber da gibt es doch genug andere Möglichkeiten. Okay. Text ist Text und ein Link ist ein Link.
Ja.
Genau.
Den muss ich mal kurz überfliegen.
So, und das heißt, die Anchor-Texte, die halt auf was anderes zeigen, werden ja der Zielseite zugerechnet und gehören eigentlich nicht zur Zielseite. Und es gibt ja solche Scherzkekse, die dann einfach
den Anker und den ganzen Absatz legen.
Um den kompletten Absatz legen und dann natürlich der ganze Text sozusagen aus der Seite sozusagen quasi mit entfernt wird. Also,
Ja, da gibt's irgendwie, man kann mit so kleinen, dann, was weiß ich, jQuery-Geschichten, dass du guckst, liegt ein Link im Container und wenn ja, dann macht den ganzen Container klickbar oder so. So im Nachhinein, was dann halt der Crawler gut lesen kann und du hast trotzdem den Effekt.
Genau, wobei ich auch nicht, muss man auch mal gucken, ob es überhaupt ein Unterschied ist. Also ich glaube, ich bin meistens schon in der Lage, eine Überschrift oder ein Bild zu treffen mit der Maus.
Ja, das genau, das ist, wenn man so sagt, nee, ich möchte hier quasi das Scheunentor hinstellen, damit, wenn er dann irgendwie, keine Ahnung, davor steht, das auch wirklich trifft.
Genau, dann gibt HTML5 eine Chance, sicher, im Moment wahrscheinlich nicht gerade so ahead damit, aber irgendwann kommt der Kram halt, also auch, dass Google es besser versteht. Wenn es mehr Verbreitung hat und es ist schön, wenn man am Anfang an dabei ist.
Ja, also genau, es ist gut, wenn man sich eigentlich früh damit auseinandersetzt und es tut ja eigentlich nicht weh, das da drin zu bauen.
Genau, und irgendeiner sollte sich halt wirklich mal mit so Sachen wie Widget-Snippets, Author-Tag und den ganzen Schema-Org-Kram auseinandersetzen. Damit muss ich eigentlich auch eine Technik auseinandersetzen und Sachen auf dem Schirm haben und gucken, was wird denn da so entwickelt.
Ja, weil, also ich, gerade wenn jetzt irgendwie ein Unternehmen nicht unbedingt immer Kontakt zu einer Dauerbetreuung irgendwie über eine SEO-Agentur hat oder in-house die Kapazitäten hat, ist es ja nett, wenn dann sozusagen auch mal ein Vorschlag kommt aus Richtung IT im Sinne von, ey, es gibt jetzt die Sachen, habt ihr dann vielleicht Bock drauf?
Genau, und man kann sich ja auch mal feststellen, dass es einfach mal Standardthema wird, dass man sagt, ich habe halt diese Schema, diese Schemas werden unterstützt, welche sind für uns relevant und dann werden die halt auch einfach immer genutzt. Und wenn man es ein neues gibt, wird man festgestellt, für wen ist das relevant, bauen wir es ein, fertig und nicht immer warte, bis irgendeiner vorbeikommt, sondern eigentlich gehört das heutzutage zum guten Code dazu für mich.
Ja, da gab's, ich glaube, ich hatte das mal in der Buchempfehlung im letzten Jahr, dieses Ambient Findability, also einfach auffindbar sein, Sachen auffindbar bereithalten und so. Ich finde, das gehört eigentlich zum guten Auftritt heutzutage dazu, so ein bisschen. Mhm.
Auf jeden Fall. Genau, das, wie gesagt, vom Erik. Danke an dieser Stelle für den schönen Beitrag. Kommen wir zum nächsten. Und zwar von der Website fastcollabs.com und zwar heißt der lustigerweise This is what happens when Publisher invest in long stories. Hier geht es darum, dass man ja oft das Thema hat, dass also irgendetwas passiert, dann gibt es eine erste, also klassischerweise so im Redaktionsbereich, es gibt eine erste Kurzmeldung, dann gibt es eine längere Meldung zu dem Thema, ein Update und jedes Mal gibt es einen neuen Artikel. Dann habe ich immer so Artikel, die sind so einen Absatz, zwei Absätze lang, also relativ kurz. So, das Ganze heißt natürlich, ich habe für Google, gerade in Google News, eine hohe Publisher-Frequenz, aber die Dinger sind halt sehr kurz und er hat sich überlegt, was wäre denn, wenn ich den Artikel einfach immer verlängere und sozusagen weiterschreibe, also den bestehenden Artikel aktualisiere und weiterschreibe. Das hat er einfach mal getan und hat dann gesagt, okay, was ist danach passiert? Das allererste, was natürlich passiert ist, weil der Artikel länger war, ist, dass massiv erstmal die Bounce Rate zurückgegangen ist. Weil sonst sehen die Leute, kurz gelesen, zack, bumm und wieder weg. Mhm. Sondern man hat da die Möglichkeit, die Leute tiefer in die Story zu ziehen und halt auch weiterführenderweise zu setzen. Und man sieht hier relativ schön, wie massiv die Bounce Rate runtergegangen ist, die vorher so, man hat jetzt hier die Screens drin aus Analytics. Leider können wir jetzt auf die Datenpunkte nicht gehen, weil natürlich der Hoover weg ist. Aber ich würde sagen, das lag so irgendwie bei 75-80%iger Bounce Rate.
Ja, das sieht so aus dem Graph schon ziemlich hoch aus.
Genau, und ist dann runtergegangen auf um die 20%. Also ja, so also, wenn man diesen Chart richtig sieht, massiv. Hammer. Genau. Gleichzeitig ist die durchschnittliche Verweildauer nach oben gegangen. Und das hat er dann nochmal übereinander gelegt mit dem Bereich der besuchten Seiten und die durchschnittliche Verweildauer. Auf der Seite sieht man, die durchschnittlichen Seiten sind relativ konstant geblieben, aber die Verweildauer ist natürlich massiv nach oben gegangen, weil die Artikel jetzt länger sind. Genauso wie durch das
ist die KPI-Entwicklung eigentlich für Nachrichtenportal.
Genau. Er hat aber auch gesagt, es ist wichtig, er hat das Ding ganz eben gerade erst gemacht, also muss man gucken, wie das auf Dauer entwickelt. Beschreibt er dann noch ein bisschen, wie sie es getan haben, also wo sie dann zwischen Headlines einziehen, dass die neuesten Sachen da oben stehen, dass verlinkt wird auf die unteren Bereiche, also so ein bisschen auch ein bisschen How-To noch dabei, wie er das Ganze macht. Wichtig ist natürlich dabei, das steht gleich auch am Anfang, dass wenn man den Artikel updatet, dass man natürlich Title und Description updatet. Und wenn ich einen Title update, dann wird normalerweise auch die URL geändert. Und wenn man ein halbwegs gutes Redaktionssystem hat, dann macht das automatisch den 301 auf von der alten auf die neue. Oder aber ein Canonical auf die neue, so dass die alte rüber verweist. Jeder, der ein bisschen Google, also der Google News optimiert, weiß, das funktioniert bei Google dann genauso, als hätte man einen komplett neuen Artikel geschrieben. Das ist das klassische Thema Republishing, wo man einfach nur den Titel ändert, das ist gar nichts, geht ja auch super. Wie gesagt, Google News ist da nicht ganz so helle. Man muss aber die URL wechseln. Das heißt, die Signale der geschriebenen Artikel bleiben eigentlich da, vor allem wenn der alte Artikel, also die Version, die dann ja doppelt ist sozusagen, also die alte Version keine 301 macht, sondern Canonical. Weil dann sind beide ja erreichbar. Bei News macht Google keinen wahnsinnig großen Duplicate-Content-Approach drauf. Mhm. Und im normalen Index werden die beiden wieder zusammengeführt. Also das funktioniert wirklich an der Stelle recht gut. Also es funktioniert auch schon, wenn man gar nicht viel am Artikel ändert. Dann hat man nicht den schönen Effekt, dass die Bounce-Werte und etc. umgeht. Der Aufwand ist fast identisch, ob ich jetzt einen neuen Artikel schreibe oder den aktualisiere. Ist es sozusagen eine schöne Sache, wie ich massiv bessere KPIs bekomme beim gleichen Aufwand, nur weil ich meine Arbeitsweise ändere. Das ist wirklich sehr beeindruckend.
Stimmt. Und dadurch, dass du weniger Seiten hältst zu dem gleichen Thema jetzt, schaffst du natürlich so innerhalb deiner Seite jetzt richtig relevante Hubs auch zu den Themen.
Genau.
Ja, schönes Ding. Also interessanter Ansatz wirklich so für jeden, der eigentlich im größeren Umfang Nachrichten publiziert und auch selber schreibt halt.
Ja, wir haben auch schon bei Kunden nachgedacht, die Dinge, man hat dann relativ schnell ja volle Archive. Und der Klassiker ist ja auch, dass du sagst, du jagst erstmal die Standard-DPA-Meldung überall rein. Mhm. Einfach damit du die Quantitätskriterien bei Google News sozusagen kriegst. Jetzt hast du natürlich das Problem, die ganzen Dinger laufen natürlich auf deine Schlagwortseiten ein etc. pp. Und müllen dir halt deine ganze Webseite im Laufe der Zeit voll. Und ganz im Ernst, irgendeine DPA-Meldung zu Angela Merkel von vorgestern interessiert schon keine Sau mehr.
Ja, genau. Also vielleicht greifst du noch ein bisschen, ich weiß nicht, macht man das dann wegen, im Endeffekt wegen dem Traffic, aber du hast schon recht, so der Mehrwert, den du eigentlich damit schaffst, ist deutlich geringer, als wenn du einen Ort schaffst, wo der Besucher dann wirklich umfassend informiert ist und wenn er weiterlesen will, das Thema noch nicht kennt, bleibt er halt da und kann weitermachen.
Deswegen, genau, du schaffst natürlich jetzt nicht jeden DPA-Artikel zusammenzuführen, also du bist ja auch beschränkt in den Ressourcen, ist ja nicht so, dass die Online-Redaktionen da draußen mit Geld gesegnet sind. Was wir uns da schon überlegt hatten, jetzt auch in ein, zwei Use Cases, mal gesagt haben, okay, lass uns doch einfach die DPA-Artikel oder auch alle anderen Quellen, die ich extern reinziehe und einfach durchreiche, um auf meine Quantität zu kommen, einfach mal flaggen. Also ich gebe ihnen einfach einen Flag mit, dass es Importartikel sind, die noch keiner angefasst hat.
Ah, so sinngemäß, so hier kannst du nochmal rangehen.
So, nee, dann kannst du sogar sagen, alle Importartikel, die älter sind als 3 Tage, auf No-Index stellen.
Ach, du meinst jetzt, bei dem, was du so automäßig einfach reinfiedest.
Ja, genau. Also ich meine, um deine Content-Qualität, die du im Index hast, hochzuhalten, keine Probleme mit irgendwelchen Gedöns zu bekommen und vor allem deine Crawl-Rate auf die Seiten zu konzentrieren, die du selber geschrieben hast, die echte, sinnvolle Artikel sind, vor allem, wenn du dann sagst, ich mache so lange Artikel draus, werden trotzdem nicht alle, also keiner bedient alle Tops, also alle DPA-Stories, sind ja auch viele so Randthemen, und macht dann und führt dann auch von Randthemen 2 Artikel zu einem zusammen. Die Ressourcen hat keiner. Das heißt, die ich wirklich nicht anfasse, da nach 3 Tagen einfach wieder aus, und da sind die aus Google News eh nicht mehr relevant. Im Normalen werden die nie ranken, weil die DPA-Titel sind meistens auch für die Tonne. Das heißt, no Index, dann schleppst du sie zwar immer noch auf deinen Archivseiten irgendwie mit durch die Gegend, aber du bist den Kram erstmal aus dem Index los. Ja, du schleppst
Seiten rum, die dann, was weiß ich, im Monat eine Handvoll Besucher haben und da kannst du lieber mehr über die besseren Seiten einziehen.
Genau. Super. Also, wie gesagt, spannender Artikel kommt in die Shownotes, die vielleicht, weil wir ja heute Donnerstag haben, Freitag soll das Podcast rausgehen, dann ist hier M3, ob das heißt, Internet ist ja M4, ich bin da gespannt, M3 Campix und dementsprechend kann sein, dass vielleicht ein bisschen später kommen, dann müsst ihr halt einfach die Seite nochmal besuchen. Da haben sie eh viele auf iTunes hören. An der Stelle, alle, die uns bei iTunes hören, bitte, bitte, bitte bewertet diesen Podcast. Dann kriegen wir hoffentlich etwas mehr neue Zuhörer, weil wir da in der entsprechenden Bewertungsrankings steigern. Würde uns alle hier sehr freuen, die sich die Arbeit machen. Dann müsst ihr halt vielleicht in 3 Tagen später erst vorbeikommen. Wie gesagt, sorry, war alles ein bisschen hektisch die Woche. Läuft. Genau. Oh, bei dir ist aber auch ganz schön was los, du hier.
Ach so, ja, ich habe immer das Fenster so ein bisschen auf und irgendwie dürfte da vorbei sein. Das ist die Einflugschneise so ein bisschen.
Ja, okay. Genau. Nächstes Thema, ein wirklich schönes, kann ich sagen, Post oder Artikel, sondern ein schönes Dokument umfassender Art und Weise von Hitreach, Webdesign und SEO, auf Hitreach, sorry, hitreach.co.uk, also scheint ein Engländer zu sein, die etwas geschrieben haben, das heißt Anatomy of a Perfect Web Page und ist eine saugeile, wie soll ich sagen, interaktive Artikel, Infografik, kann sich so genau sagen, indem man sich auf die einzelnen Seitenbereiche, also die haben immer so, die haben fünf Bereiche, Design and Content, Call to Actions, On-Site SEO, Markup und Code. Zu jedem gibt's Unterkapitel. Wenn ich da reinspringe, werden die immer als Sprungmarken sozusagen so durchgescrollt und an der Seite habe ich immer so eine Beispielseite, wo dann auch nochmal so Pöppels drauf sind, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, die kann ich dann anklicken, da wird dieses Bereich eben nach oben gezogen, dann habe ich eine Beschreibung zum Beispiel zum Thema Images oder auch beim Thema On-Site-SEO, zum Thema Site-Architecture, Title-Tags,
ja, also
und so weiter.
Ist ein geiles Teil, also kann man auch wirklich, also für die Kunden, die Englisch sprechen, sagen, hier, ey, kannst du dir echt mal durchlesen.
Ja.
Spaß und ein paar Stunden Beratung.
Sehr, sehr coole Sache, ja. Kriegt man eine ganze Menge mit. Also lohnt sich, kommt in die Shownotes, schöne Sache. Genauso wie ein unwahrscheinlich umfangreicher Artikel, ich kann meinen Scrollbalken kaum noch sehen, dass auch, okay, sind auch viele Kommentare drauf, aber ist mal wieder hier auch einer richtig auf der Tastatur eingeschlafen. Zum Thema von auf dem The Moss Blog. Ihr wisst, die Kollegen von SEO Moss hatten keinen Bock mehr auf SEO und nennen sich jetzt nur noch The Moss. Kommt im Hessischen sehr gut. Wo arbeitest du denn? Motz. Ich motze dich auch mal gleich an, mein Freund. Also, Busfahrer, zieh die Jacke aus. Und dementsprechend heißt es How to Rank 25 Steps SEO Master Blueprint. Auch ein sehr langer Artikel. Sehr schön strukturiert. Klassisches Thema. Kann man sich einfach mal durchlesen. Von Keyword Research, Competitor Analyse, Seitenaufbau,
ja, Content. Also ich finde, man findet bei denen auch öfters mal gute Posts, auch wenn die, ich finde, manchmal haben die so ein bisschen den Hang zum Theatralischen, so sinngemäß, aber an für sich ist da durchaus, finde ich, so für the daily read zwischendurch, um mal ein paar neue Ideen zu kriegen, durchaus auch manchmal was Brauchbares bei, also da kann man auch öfters vorbeischauen.
Ja, das stimmt, das ist eine schöne Sache. Also kommt in die Shownotes, gute Artikel. Dann natürlich die Kollegen von Systrix gehen jetzt rum. Also ich glaube, Hans Grunberg hat da eine neue Art von Postreihe gefunden, wo man sich einfach mal so Gewinner und Verlierer anschaut und die kurz bewertet. Und da hat er einfach mal das Thema Duden.de auseinandergenommen. Ja. Auch ein sehr schöner Artikel. Sieht ja auch ein gutes, gute Analyse schon gezeigt, wie er wächst, warum er eigentlich wächst.
Ja, ich finde, es ist auch eine gute Idee, irgendwie einfach die Leute auch zu animieren, tiefer in die Daten reinzugucken und irgendwie so Impulse zu kriegen, Mensch, jetzt hast du hier, ist das und das passiert und das könnte das alles sein und auch den Usern so ein bisschen mit an die Hand zu geben, was man mit den Daten eigentlich alles machen kann und nicht nur halt hübsche Kurve angucken.
Genau, und hat er auch gesagt, die Haupterfolgskriterien waren natürlich kostenloser Content mit deutlichem Mehrwert für den Nutzer, weil vorher war der Kram ja hinterm Login, jetzt ist er frei verfügbar, ist natürlich die Contentmenge massiv angestiegen. Das gleiche auf dem starken Brand. Man sieht auch, dass die Brand-Anfragen seitdem zunehmen, also die Korrelation, wenn ich auch gar nicht mehr ranke, wird natürlich mein Brand transportiert. Das heißt, später suchen die Leute dann irgendwann direkt nach mir oder klassische Known-Item-Research, also ich möchte was wiederfinden, was ich schon mal gesehen habe. Also mein Brand plus das Suchwort, was ich hatte. Ja, genau,
so klassisch, was weiß ich, Duden-Eiscreme.
Genau. Eine gute interne Verlinkung, schneller Seitenaufbau durch gutes Server-Caching. Also sieht sehr gut aus und offensichtlich scheinen die Kollegen auch zufrieden zu sein. Ich habe noch ein schönes Zitat rausgefunden von der zuständigen Dame dort, Marion Winkenbach, kann man eigentlich auch nur sagen, schön geschrieben, kurz prägnant, lohnt sich einfach, die Dinger zu lesen.
Ja, wie sie sagte, für unsere Markenpolitik ist es wichtig, dass wir auch online die Nummer eins sind in Sachen deutsche Sprache. Und das ist eigentlich so, das ist so richtig so ein Anspruchsstatement, finde ich, was eigentlich gut dazu passt.
Ja. Das stimmt. Also das sind einfach Sachen, will man das sein oder will man es eben nicht sein? Also
ja, genau. Und da Sache. Will man es wohl sein. Und dann sieht man auch, wo das zu hinführt, wenn man will.
Genau. Dann ein Artikel vom Christoph Kemper, der schreibt ja auch viel. Er postet dann noch mehr, als er schreibt öfters, aber nichtdestotrotz sind die Inhalte natürlich sehr gut. Man muss halt am Anfang erst durch dieses riesen Feldtrupp, wo steht Attention, sie haben doch keinen Dingsda-Bums da. Aber dann hat er hier Home24 auseinandergenommen, was ihnen denn beim Pinguin 2.0 sozusagen passiert ist. Eine sehr umfassende Analyse erstmal mit Systrix und Search Metrics gezeigt, was runtergegangen ist. Hat dann ein bisschen die Domains verglichen und da sieht man, dass sie nach seine beiden Metriken Kemper Power und Kemper Trust, mir ist das immer ein bisschen zu amerikanisch, muss ich sagen, gell? Aber er macht es schon saugut, wie er das Ganze aufbereitet. Und doch, er hat ja auch viele.
Nachvollziehbar.
Und er hat ja auch viele amerikanische Kunden, also ich verstehe das schon. Ich persönlich, ich bin ja so altpreußisch, gell? Bin ja ein bisschen für Understatement und so. Dafür laber ich ja persönlich auch ein bisschen zu viel. Also, aber. Ja,
ich mich diesen manchmal sehr fancy Anglizismen nicht verwehren kann.
Ja, also ich bin froh, wenn ich solche Posts von ihm lese, weil ich bin ja, muss ja immer noch ehrlich gestehen, ich kann sein Tool einfach vom Verrecken nicht bedienen. Ist zwar von der Usability schon wesentlich besser geworden, aber ich weiß immer noch nicht, was QBL, QBC, VVCQ, VHS und TLDR bedeutet.
Ja, das macht es halt, wenn du viele Funktionen hast, ist es echt schwer, auch so, das ist jetzt auch so ein bisschen unsere Erfahrung aus dem Tool-Geschäft, Funktionen unterzubringen, dass das alles klar ist, was ist, das ist gar nicht so einfach.
Dafür gibt es aber Usability Labs und Experten. Also das Schöne ist natürlich, wir SEOs sagen immer, ey, wir wissen alles, wir beraten jeden und dann vergisst man manchmal selber zur Beratung zu gehen. Also man sieht mal diesen riesen Unterschied, wenn man sich mal so von vor 2 Jahren Search Metrics angeschaut hat. Das war eine Usability-Vollkatastrophe. Ich hatte ja Teammitglieder, die sich geweigert haben, das Tool zu benutzen, weil sie gesagt haben, ich weiß nicht, wo ich klicke und dann klicke ich und dann kommt was anderes. Und die meisten Funktionen einfach nicht gefunden haben. Und Markus hat sich dann ja wirklich mal so einen Usability-Mensch halt geholt und die Essentials sind jetzt doch eine komplett andere Liga. Also
ja, also Usability macht viel aus und ist aber auch ein schwieriges Feld, wie du sagst, wenn man halt als SEO macht man halt zwar viel, man hat auch sicherlich von dem Thema schon mal gehört und so weiter, aber manchmal muss man als SEO halt eingestehen, man ist ein Spezialist für SEO und kein Spezialist für Usability.
Genau, also ich glaube, wir können relativ schön feststellen, auch weil wir ja doch alles ein bisschen mehr machen, wo Usability so richtig sackt auf Webseiten, weil wir sehen, dass da was nicht konvertiert, aber wirklich verbessern können wir es dann, weil wir ein paar Webseiten gesehen haben mit so Standardideen vielleicht mal, aber so ein richtiger Experte spielt natürlich in einer anderen Liga.
Ja, genau, so der das Thema einfach in der Theorie auch wirklich gefressen hat.
Genau, genau, exakt. Naja, aber zumindest zurück zu seinem Post, der dann hier ganz klar gezeigt bei den Kollegen von Home24, die haben halt viel weniger Trust, vor allem hat sowas wie Bauer auch nicht gerade unbedingt mehr Trust, aber der Verhältnis vor allem von Power zu Trust, der Unterschied ist da halt schon relativ eklatant. Dann geht er nochmal auf das ganze Thema Sidewide im Gesamtverhältnis ein und zeigt dir halt wirklich, was man mit seinem Tool, also wie gesagt, ich bin immer wieder überrascht, was man aus seinem Tool alles rausholen kann, weil ich sitze halt immer nur davor und rufe dann Mara!
Ja, ich lese das auch gerne, so wenn man das so serviert kriegt, ist das schon eine geile Sache.
Absolut. Vor allem, wenn er dann auch so Live-Sessions macht und damit arbeitet, denke ich mir immer so, oh, man kann es auch schnell bedienen. Weißt du? Geil.
Das ist halt, wenn du dein Ding richtig kennst. So, ne?
Ja, das ist schon immer eine coole Nummer. Dann halt hart Money-Anker-Texte, wie es damit aussieht, dass sie halt auch relativ weit weg sind. Wie gesagt, nochmal seitweit und man sieht halt hier richtig, was man klicken muss und das, glaube ich, ist halt wirklich gut, wenn man dann sagt, ich meine, mir fehlt dann ja auch öfters die Zeit, weil ich habe es immer eilig mit irgendwas, deswegen rufe ich mir halt jemanden. Aber also A, als Analyse gut, B, wenn man sagen, ich möchte es lernen, wie ich damit umgehe, einfach mal die Schritte nachvollziehen bei einer anderen Webseite, ist ja wie so ein kleiner How-To, wie man die Analyse aussetzt mit seinem Tool. Also ist wirklich eine sehr schöne Geschichte.
Ja, hat man ein bisschen was dran zu schmökern an dem Ding.
Genau. Geil ist ja hier auch diese Class, die er gefunden hat bei der einen Verlinkung, wo da steht, Ahref ist gleich Home24, Class ist gleich Broken Link. Ja, genau. Also hat auch wie immer so ein paar Highlights gefunden, die da echt sehr lustig sind. Und man sieht sich halt auch, dass er sich bei seinen Metriken schon echt gute Gedanken gemacht hat. Also das ist schon einfach ein schönes Tool. Wie gesagt, wenn man noch einen hat, der es einem bedient, ist es noch besser.
Ach, so wird der findet.
Genau. Und für alle anderen, die da draußen sind, einfach mal zu sehen, so von wegen hier lustige Links aus Blogs raus, wenn die Card Money Keyword oder auch mit, ist halt alles Scheiß. So, dementsprechend.
Hat er nochmal den richtigen erwischt.
Genau. Wie gesagt, wirklich gute Artikel, nicht nur vom Inhalt her, sondern auch, wenn man sagen will, wie kann ich dann dieses Tool bedienen, klassischer How-To, wie mache ich so eine Analyse, kommt gleich mit, also Erkenntnis und wie mache ich, führe ich die Analyse damit durch, ähnlich wie bei Sistrix, ist ja, die ja doch eine bessere Usability haben jetzt als er, aber auch bei Searchmetrics, die da mit den Essentials eine sehr schöne, wirklich gute Usability haben, ist es trotzdem so, dass solche Artikel von diesen Herstellern immer sehr sinnvoll sind, weil eine gute Usability heißt ja einfach, dass sie erstmal dir vieles wegnehmen, was du noch machen kannst, damit es erstmal einfacher wird.
Ja, richtig.
Und für die Hardcore-Versionen und Analysen sind natürlich solche Artikel immer sehr hilfreich von den Herstellern, also ich hoffe, wir sehen davon auch in Zukunft noch mehr. Also beim Christoph mache ich mir da keine Sorgen, der schreibt ja auch gerne. Und der liebt sein Tool und das liest man auch raus, wenn man das liest. Das ist schon immer sehr schön.
Ja, es ist halt irgendwie, du musst halt einmal so quasi, musst dir mal einer mal zeigen, wie es geht so. Und dann, wie es mit allen Sachen ist, ob du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Fahrradschlauch reparierst oder so. Oder ein Tool bedienst. Man muss es halt einmal irgendwie gesehen haben, wie es geht. Und dann hat man auch selber schon ganz andere Ideen, wie man damit sowas arbeiten kann.
Genau.
Deswegen coole Sache.
Dann haben wir nochmal Erik, wie gesagt, er kommt ja auch aus dem redaktionellen Umfeld, deswegen schreibt er auch viel und natürlich auch sehr angenehm. Der hat sich mit dem Thema Not Provided Problematik auseinandergesetzt hat und was man dann aus den Google Webmaster Tools rausziehen kann. Ja, bei dir ist echt was los.
Ist irgendwie, sonst mache ich gleich mal das Fenster zu.
Erklärt nochmal der Hinweis, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Impressions und durchschnittlicher Position? Was auch viele nicht oft verstehen. Vor allem, weil Google ja die Methodik hinter der durchschnittlichen Position irgendwann mal geändert hatte. Früher war es ja durchschnittliche Position von allen Rankings, die ich hatte und die Nutzer gesehen haben. Heute ist es ja immer von der durchschnittlichen Position des jeweils bestrankenden Seite. Das ist jetzt schon mal ein Riesenunterschied.
Ja, gerade aber, wenn man das halt im zeitlichen Vergleich nachhält, sollte man da nochmal kurz drüber nachdenken.
Ja. Und durchschnittliche Position ist natürlich auch wirklich wichtig, weil wir haben alles Thema Personalisierung, wir haben das Thema lokale Ausspielung und es geht natürlich über Zeit, da die Positionen sich ja ständig ändern, gibt es natürlich, wenn ich mir den Monat anschaue, eine durchschnittliche Position. Ist aber eigentlich als Wert, finde ich, sehr angenehm, weil der und mich alles um diese ganzen Faktoren sozusagen bereinigt ist und ich da dann wirklich sehen kann, wie gehe ich dann eigentlich durchschnittlich besser, jenseits dieser ganzen Varianzen, die ich drin habe, die ja, ja dann auch Komplexität in das Thema treiben, die man nicht zwingend haben möchte.
Ja, genau. Im Endeffekt, ob du jetzt dann ein paar Nachkommastellen weiter oben oder unten bist aus irgendwelchen Daten, ist dann ja auch egal. Es geht ja um die Tendenz, ob du dich irgendwie in die richtige Richtung entwickelst, ob du hinten oder vorne stehst.
Genau. So, und dann hat er gesagt, was kann man denn machen damit? Und, und er hat darauf hingewiesen, auf den Tab, den Leute wirklich gerne übersehen, ist, dass die häufigsten Seiten, das ist ein, den ich wirklich liebe, weil da sieht man halt wirklich die Seiten, die am häufigsten angezeigt werden und wenn ich die auf die draufklicke, per Plus, sehe ich halt die Suchbegriffe, die eben Traffic genau zu dieser Seite gebracht haben und da sieht man oft Suchbegriffe, die Traffic bringen, die aber sich weder in Title noch Description wiederfinden. Also ist so eine klassische Ad-Hoc-Analyse-Seite, wo man wirklich schnell...
cooles Teil.
Genau. Dann hat er halt gesagt, okay, wie kann ich jetzt ein paar Sachen rausfinden, wie zum Beispiel Keywords, welche Keywords richtig losrocken. Und sagt er, das ist halt interessant, wenn man da mal anfängt zu filtern, man kann ja nach Zugriffszahlen filtern, zum Beispiel mit mehr als 10 und ähnliches und dann sieht man halt oft Sachen, die so irgendwie, was hat er hier ein Beispiel, auf Position 4,4 stehen und eine CTR von 13% haben, also da wird dann sicherlich auch noch etwas definitiv noch möglich sein.
Ja, man kann halt irgendwie mit solchen Sachen schon Also mit sehr wenig Tools kann man eigentlich schon sehr weit kommen, wenn man das nimmt, was einem Google an Informationen schon gibt. Und gerade solche Informationen, so auch Indikationen irgendwie, ob du jetzt mit einer Description auch gute CTRs erreichst oder dergleichen, da findet man schon sehr viel, wofür man echt nichts einkaufen muss.
Genau. Dann das Thema, wie finde ich SEO-Flurschaden? Das heißt zum Beispiel, dass Seiten in der Robotext gesperrt sind oder aber dass schlicht und ergreifend Seiten zu den falschen Begriffen ranken oder ich Doppelrankings habe und so weiter. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr schöner Artikel. Und dann natürlich wirklich der Hinweis, diese ganzen Sachen auch mal als CSV runterzuladen und dann in Excel zusammenzulegen und dann vielleicht auch mit anderen Daten zusammenzulegen, zum Beispiel wirklich die am stärksten.
Noch Rankings und echte Traffic-Werte noch irgendwie mit dazu.
Genau, kannst ja noch Linkdaten dazu zählen. Was wir ganz gerne machen, ist halt auch zu sagen, was sind denn jetzt Äste, die wahnsinnig viel Traffic haben, mhm, und wie stark korreliert der Traffic auf dem Ast mit der Verlinkung eines Astes, sowohl intern als auch extern. Da kann man sehr schöne Gemeinsamkeiten aufdecken und sich dann überlegen, okay, wenn der eine wesentlich stärker intern verlinkt und natürlich auch wesentlich mehr Traffic hat, warum ist der andere das eigentlich nicht?
Ja, genau, also auch immer die Umkehrfrage zu stellen.
Genau, und kann dann wirklich auch Fehler in der Informationsarchitektur aufdecken. Also es macht Spaß, so Sachen zu legen und dafür sowas gibt es dann ja Pivot und dann kann man da wirklich schöne Kreuzverweise sich mal anschauen und ein paar schöne Insights generieren. Genau. So. Dann haben wir als nächstes oh Gott, habe ich gerade verschluckt, ja. Julian Zicki, der mal hier gesagt hat, okay, alle reden über Content Marketing, aber was ist eigentlich guter Content Marketing im SEO? Also nicht für SEO, sondern für das Thema SEO und hat da mal ein paar Sachen aufgezählt. Einmal jetzt vom Hans Kronberg das Video, bin ich vom Pinguin Update 2 betroffen.
Zum Beispiel hier Shortcuts oder auch
irgendwie genau,
einfach so einzelne gute Stücke einfach mal rausgesucht, die ja in unserem Themenumfeld einfach coolen Content darstellen.
Genau, auch das von wegen, so funktioniert die Suche von Google, diese interaktive Seite ist auch eine saugeile Geschichte. Ich stelle immer wieder fest, dass ich SEOs treffe, die nicht mal einen Ansatz eines Hauchs, einer Erfahrung haben, wie Suche eigentlich funktioniert. Die lustigste Idee ist ja, dass Leute erzählen, ja, so ein Crawler folgt Links, das kannst du sagen, wenn du mit deiner Mutter erklärst, aber die sollte schon klar sein, dass das Ding die Seite holt und in der Processing-Pipeline irgendjemand die ganzen Links extrahiert und das an den Scheduler rüberschmeißt und dann ein neuer Aufruf vom Server kommt, da ist keine Maschine, die auf deiner Webseite rumkrabbelt.
Ja, genau.
Also
ja, so dieses so ein paar Basics ist einfach gut zu wissen, so weil das ja auch vieles in Perspektive setzt.
Genau. Dann hatte ich das mit einem Pinguin, drei Fragen, 12 Experten, war auch eine super Geschichte gewesen. Der hat mich auch extrem viel, ich war da mit dabei, hat mich auch extrem viel Gedanken gemacht, wie sie das Ding sieden und verteilen. Also da sieht man halt auch, wie viel Arbeit da drin steckt. Dann natürlich die Missfeldbilder. Whiteboard Friday, ein klassisches Format, klassisches Content-Marketing-Format, was, glaube ich, sehr gut funktioniert und natürlich in Deutschland sehr bekannt der SEO-Adventskalender. Ja, mittlerweile von jedes Jahr aufs Neue, jedes Mal ein Spaß. Die haben auch eine Menge Kommunikationsarbeit. Ich meine, die müssen allein schon mich mindestens 10 Mal dran erinnern, dass ich endlich mal einen Preis bereitstelle. Da hat man schon ein bisschen was zu tun und tolle Geschichte. Dann natürlich auch der Hinweis, dass natürlich solche Testberichte in umfangreicher Art und Weise, wie die gerade bei ISI stehen, nicht nur bei ihm gut sind, dass er bei dem einen oder anderen wahrscheinlich auch oder vielen als Affiliate tätig ist, aber vor allem, dass die so einen Mehrwert haben, dass Leute wirklich Lust haben, die Sachen zu kaufen und die Dinger natürlich auch verlinkt und empfohlen werden, zu Recht, weil sie einfach gut geschrieben sind.
Man kriegt halt einen ganz guten Überblick und quasi der Anwalt der Konsumenten, der SEO-Tool-Konsumenten.
Definitiv. Und dann auch natürlich gute Vorträge. Also wenn man gute Vorträge ist auch ein Content-Format, auf das verlinkt wird. Also wenn man gute Vorträge hat, man sieht ja mit so Sachen wie Slideshare etc. pp. Oder aber natürlich wie Markus, der das dann gleich nochmal als Video hat, mit seinen What's Next in Search, aber nur als ein Beispiel von vielen anderen Kollegen, die da draußen auch eine gute Arbeit machen. Auch das alles ist Content-Marketing, auch wenn er erstmal gar nicht online stattfindet. aber trotzdem dort einen Bass erzeugt und natürlich auch solche Sonderformate für Konferenzen wie 50 Leute, 100 Steaks. Also übrigens eine saugeile Konferenz war, leck mich am Arsch.
Da wäre er gern dabei gewesen.
Ja, aber das erzeugt natürlich auch eine ganze Menge Bass da draußen. Also man muss bei Content Marketing nicht zwingend an Text denken. Und das zeigt Julian da, glaube ich, sehr schön, wie unterschiedlich und unterschiedlich motiviert, mit welchen unterschiedlichen Ankern all diese Formate laufen und die funktionieren, haben alle funktioniert. Also dass man sich da wirklich nicht sagt, oh, ich mache im Content Marketing, weil ich irgendwie so eine Textwurst in meine Kategorie knalle.
Ja, sondern man muss Überzeugungstäter sein.
Exakt. Also eine wirklich schöne Geschichte. Damit rein spielt dann natürlich auch das, was jetzt heute noch publiziert worden ist, nämlich von Searchmetrics, die Ranking-Faktoren 2013. Wobei man natürlich sagen, es sind keine Ranking-Faktoren, die da drin sind, es ist eine Korrelationsanalyse. Aber das ist halt Marketing, ein reißerischer Titel, Leute draufziehen, dann sagen hier White Paper runterladen. Da übrigens ganz wichtig, das ist wirklich eine Zusammenfassung, die Infografik dazu, die alleine nicht so aussagekräftig ist. Also wenn ihr das lest, holt bitte dringend das White Paper, sonst funktioniert's nicht, weil hier steht zum Beispiel drin Pinterest 0,14. Was soll das heißen? Pinterest-Button, Pinterest-Bilder importiert, also was Pinterest
denn? Ja, genau, man sollte sich das PDF, das habe ich auch schon mal vorhin zumindest kurz überflogen. So, ich meine, es ist gut aufbereitet, ist irgendwie nett zu lesen, aber Korrelationsanalysen, sie werden ja kritisch betrachtet.
Genau, ich meine, das zu Recht, nichtsdestotrotz ist es schön, dass die Daten einfach mal
es ist schön, dass das auch mal einer
bekommt.
Macht. Ich meine, es ist ja echt eine Schweinearbeit, sowas alles zusammenzutragen.
Genau, und die Dateninterpretation liegt natürlich bei uns dann immer noch bei den Experten.
Richtig.
Und nur weil irgendwo etwas steht, bei mir aber funktioniert, werde ich meine Taktiken oder Strategie nicht ändern. Aber ich nutze so etwas wirklich ganz gerne, auch wenn da Sachen drin stehen, die ich überhaupt nicht so sehe. Also wie zum Beispiel diese Korrelation zwischen Facebook-Likes und Rankings. Also da gehe ich da fest immer noch davon aus, dass es umgedreht ist, Seiten ranken gut. Deswegen, oder haben halt eh einen großen Brand und eine hohe Wahrnehmung, deswegen sind die einfach automatisch in beiden gut.
Ja, das sagte doch auch gerade hier Matt Katz in seinem Video da, was da jetzt, ich weiß gar nicht, gestern, heute, vorgestern, wo er sagte irgendwie, was ist der für dich irgendwie das meist überschätzte Ranking-Signal, und wo er klar sagte, es ist im Moment, ist das Social.
Definitiv. Da glaube ich auch wirklich dran. Und aber nichtsdestotrotz ist es so, ich nutze so Sachen wirklich auch mal, auch wenn ich nicht dran glaube, und irgendwas zu verargumentieren. Man ist immer mal in der Situation, dass irgendeiner sagt, ja, nee, Social funktioniert nicht, weil das halt viel zu werblich machen, etc. pp. Und wenn ich sage, lass uns mal drüber nachdenken, können wir die Strategie umstellen, können wir das Ding anders aufsetzen, können wir es eher, also so für mich dann gedacht, natürlich anders kommuniziert, so machen, wie es gehört. Und wenn man dann sagt, hör mal zu, wäre auch für SEO. Ich weiß, manchmal benutzt man auch Sachen, von denen man weiß, dass sie nicht stimmen, und eine Argumentation durchzuziehen, die man halt mal braucht.
Ja.
Weil man weiß, es ist für den Kunden eh gut, auch wenn er es jetzt aus dem falschen Grund macht. Ja. Hauptsache, er macht es endlich richtig.
Ja, das stimmt. So ein bisschen so den, das Thema hat viele Dimensionen, also mach es gleich richtig.
Genau. Und also auch allein dafür sind solche Sachen schon ganz gut. Man sagt immer, Statistiken sollte man so verwenden, wie man sie braucht.
Ist ja.
Dann funktioniert es auch mit dem Mehrwert der Statistik. Aber wie gesagt, von den Kollegen, sie haben es optisch schön aufbereitet.
Das sie haben ja genau gesagt, was sie gemacht haben.
Und genau. White Paper ist wichtig zu lesen und dann einfach drüber nachdenken. Und eins können die natürlich nicht abbilden bei aller Korrelation. Es ist immer eine Studie auf URL plus irgendetwas. Und da gibt es jetzt nämlich den letzten Artikel, den wir jetzt mitgebracht haben, glaube ich auch von gestern oder heute, von den SEO-Trainees, auch ein wieder sehr umfangreich, die sich mit dem Thema also meinem Steckenpferd, also mein Lieblingsthema ever und überhaupt, Informationsarchitektur auseinandergesetzt haben. Netterweise uns sogar verlinkt, ein Artikel vom David bei mir auf dem Blog. An der Stelle erstmal vielen Dank, Kollegen. Freut mich sehr. Und das ist natürlich etwas, was ich bei so einer Korrelationsanalyse nicht rauskriege. Weil das ist halt ein On-Site-Thema und nicht On-Page-Thema. Ja. Und On-Site-Faktoren sind meiner Meinung nach halt für mich persönlich, gerade wenn man für halbwegs große Seiten arbeitet, die als Marke sowieso schon ein gutes Link-Profil aufweisen, das absolute Killer-Argument, was so ein Thema nach oben zieht oder halt eben nicht. Und da ist Navigationsstrukturen, Related Articles, saubere Verlinkung, inhaltliche Erschließung, so dass ich überhaupt Sachen miteinander kombinieren kann.
Ja, dass du auch irgendwie in angemessener Zeit überall hinkommst oder also in angemessener Anzahl an Klicks.
Genau. Für den User. Exakt. Schlagwortsysteme, Tagging-Systeme, alles, was dazugehört, und zwar in gut. Also wie gesagt, inhaltliche Erschließung ist etwas, was nicht so ganz einfach und trivial ist, wenn man da kein Chaos erzeugen möchte. Und das ist natürlich, und vor allem kann ich intern halt die Sachen auch so anlinken, wie sie gehören. Ja. Nämlich das, was ich extern ja nicht mehr so gut kann, haben wir ja gerade beim Camper heute gelesen, also eben gerade drüber gesprochen, aus der schönen Pinguin-Analyse.
Genau, und du kommst auch um die 2000 Links auf der Seite drumherum.
Und du kommst auch um die 2000 Links rum, und wenn du ordentliche Linktexte hast und nicht dann alles irgendwie News hältst, also ist ja spannend. Also was wir auch relativ häufig machen, ist eine Frage, wie viele unterschiedliche Seiten werden mit demselben Linktext verlinkt. Dann siehst du, wenn du so klassische Artefakte hast, also zum Beispiel du hast zum Beispiel irgendwie Übersichtsseiten über Autoren, und dann sagst du dann Autor XYZ, und dann gibt's unter dem Autor dann die Dimensionen News, Bücher, Lesungen. Und die heißen dann News, Bücher, Lesungen. Dann hast du natürlich, wenn du 500 Autoren hast, die 500 verschiedene Seiten mit News, Bücher und Lesungen angelinkt. Weil du ja, nicht geschrieben hast, Bücher von, News von, News zu und Lesungen von. Weil man sagt, ja, ich bin ja auf der Seite, weiß ich ja. Ich so, jupp, aber ohne den Linktext weiß Google das halt nicht.
Nee, ja. Ja, das sind aber nicht, ja, wie du sagst, also Informationsarchitektur ist ein spannendes Thema, und da kann man auch lange drüber nachdenken irgendwie.
Genau. Sollte man auch tun. Also ist definitiv wichtig. Aber wie gesagt, die Kollegen haben sich hier lange mit auseinandergesetzt. Ein schöner einsteigender Artikel, wenn man Lust, Zeit und Muße hat und will so die Grundlagen auch in dem Bereich ein bisschen sehen, kann ich das Buch in Information Retrieval mal ans Herz legen. Ist ein sehr nettes Buch. Bitte überspringt die Formel. Wenn irgendeiner das kauft, Information Retrieval, Professor Dr. Färber, whatever, überspringt die Formel, die sind eh alle falsch. Es war unser Professor, der hat immer gemeint, ja, ich hatte da irgendwie eine schlechte Zeit, war in Hektik, hab hier ein Wurzelzeichen vergessen und da, außer Karl versteht die eh keine Sau. Aber die Texte zwischendrin, gerade so in der ersten Hälfte, wo es noch mehr und die Konzepte geht, sind allgemein verständlich. Also das kriegt man, wenn man halbwegs gerade ausdenken kann, nachvollzogen, ist an der Stelle ja, eigentlich.
Bei den Formeln ist dann irgendwann, sag ich dann, ist mir das dann auch zu hart so. Aber wie du sagst, so das, was drumherum auch drinsteht, so an Überlegungen einfach, die dann so ein System anstellt oder die beim Design eines solchen Systems auftreten, das ist ein echter Mehrwert von diesen doch sonst eher theoretischen Büchern. Aber das kann man halt auch, wie du sagst, so eigentlich ganz gemütlich lesen.
Genau. So, ich denke, so, das soll jetzt auch an News gewesen sein. Also war, wie gesagt, ein spannender Monat. Ich glaube, wir können es auch eine spannende Zeit gefasst machen. Und gehen jetzt einfach mal in unser eigentliches Thema rein. Und zwar Manhattan Tools. Jetzt ehrlich, natürlich erstmal die klassisch provokante Frage: Was ist eure Proposition? Wie grenzt ihr ab und warum noch ein Tool?
Tja, ich habe gewusst, dass diese Fragen kommen und habe auch viele Gedanken und Ideen dazu. Also erstmal, warum Manhattan? Das hat zwei Komponenten. Zum einen haben wir so für unsere Aktivitäten selbst schon in größerem Umfang so Ranking-Daten erhoben. Und irgendwie brauchst du ja auch ein Interface dazu, so dass da der Wunsch eigentlich stand, dass wir unser eigenes Tool dann auch irgendwann haben. Also eine Triebfeder sozusagen der Entwicklung des Tools ist, wir wollen unser eigenes Tool haben, und weil dann wissen wir, was da drin passiert. Aber jetzt nach außen hin, was wir glauben, was bei uns besonders gut ist, ist zum einen die Datenqualität. Das kann man natürlich einfach so sagen. Da muss man dann im Endeffekt selber reingucken, um sozusagen das dann in Anführungszeichen zu glauben. Aber dafür gibt es ja auch eine kostenlose Testphase ohne irgendwie automatische Verlängerung und so ein Kasper-Kram. Jedenfalls, was bei uns, wo wir sagen, was unser Thema ist, sind Ranking-Daten, AdWords-Aktivitäten und Keyword-Details. So, das ist eigentlich, wenn du so sagen willst, so was macht ihr, dann sind das eigentlich das, was wir tun.
Aber keine Linkdaten, keine On-Page-Tipps, reine Ranking-Daten.
Genau, also wenn du so willst, hat das Tool eigentlich relativ wenig Funktion. Also wie du schon sagst, also so On-Page-Checks, Linkstrukturen oder Backlink-Profile, das bieten wir alles gar nicht an.
Ihr begreift euch auch so ein bisschen als Datenlieferant, habe ich ja vorhin rausbekommen. Ihr legt ja sehr viel Wert auf performante und einfache APIs.
Richtig, also in der Tat ist eigentlich, man kann das Frontend auch so ein bisschen als Tech-Demo verstehen, was man mit den Daten alles machen kann. Also wir haben natürlich noch deutlich mehr damit vor und da werden sicherlich noch einige coole Funktionen kommen. Aber was wir halt nicht wollen, wir wollen nicht so ein Multipurpose-Tool sein, sondern wir sind eigentlich, mit uns kannst du analysieren, was in den Sichtbarkeitsdaten sozusagen vorgeht oder was auf den Google-Serps im Prinzip passiert. Und darauf konzentrieren wir uns, weil wir sagen, hey, Daten, das können wir gut. Und bei den anderen Sachen, klar, das kriegst du halt auch irgendwie hin. Aber unser Fokus ist dann, uns doch eher auf das zu konzentrieren, wo wir glauben, wo wir gut sind und wo auch so ein bisschen unsere Passion drinsteckt.
Genau, also ihr arbeitet halt auch gerade viel, dass man sagen kann, ihr zieht die Sachen direkt über API ins Excel rein. Du hast ja auch gemeint, ihr habt diverse für manche Use Cases auch schon so fertige Excels da irgendwie rumliegen?
Genau. Also wir machen das, dass wir teilweise so manchmal im Blog so kleine Goodies. Ich glaube, auf Facebook haben wir das Ding gepostet. Ich kann das gerne nochmal reinpacken. Also wir haben so ein Excel, da ist ein kleines Makro drin, mit dem man total easy auf die API zugreifen kann. Und damit sich eigentlich Excel-Blätter, sofern man halt eine Internetverbindung an seinem Bürorechner hat, die nach draußen darf, kann man halt auch in Umgebungen, wo man halt die Daten nicht rausgeben will an so ein Tool. Also es gibt ja viele Tools, wo du dein Analytics reinziehen kannst oder wo du deinen AdWords oder was weiß ich anklemmen kannst. Aber es gibt halt auch Unternehmen, die geben sowas nicht einfach so raus, weil die halt irgendwelche Policies auch haben, was Datenschutz oder Datensicherheit angeht. Und die können dann halt zum Beispiel mit so einem Excel sich die Daten direkt da reinziehen. Dann gibt es halt Kunden, die selber eigene Analysewerkzeuge haben, die einfach direkt an die API anklemmen und sagen, hey, was ich auswerten will, weiß ich selber. Da brauche ich jetzt nicht noch ein Tool, aber ich habe Interesse daran, dass ihr mir die Daten besorgt, weil das Thema ist mir lästig, da habe ich keinen Bock drauf.
Habt ihr Kunden, die das dann direkt in ihre Webanalyse integrieren?
Wir haben noch keinen, der das so gesehen direkt per API da reinzieht. Also es gibt welche, die sich so eigene Abfrageinterfaces gebaut haben, aber jemand, der das jetzt quasi so holistisch schon irgendwie in seine Prozesse mit einbringt, kann mit dem Umfang noch nicht.
Ja, aber ihr macht selber auch keinen Sichtbarkeitsindex. Ihr sagt, ihr macht nur die Verteilung auf so in den ersten 10, den ersten 30, den ersten 100.
Eigentlich nur und sagen, es gibt hier, du hast 100 Rankings und du hast und die liegen da. Wir sagen jetzt nicht irgendwie, weil das Keyword jetzt mehr Suchvolumen hat oder einen höheren CPC, macht das jetzt irgendwie irgendeine Zahl größer oder kleiner. Und das soll halt auch so ein bisschen den Anreiz auch geben, sich wirklich mit den Daten auseinanderzusetzen. Denn ansonsten ist das so ein bisschen wie bei, Little Britain oder so, wo die am Computer sitzt und dann Computer sagt nein.
Genau.
So, das nützt dir halt nichts so. Das heißt, das Tool ist sicherlich vielleicht auch nicht für die unbedingt geeignet, die jetzt sofort irgendwie 15 KPIs auf einmal sehen wollen. Du hast eine gute Indikation, wo es hingeht und was du machen kannst und wo es gerade steht. Und das ist eher so ein bisschen wirklich die Aufbereitung, denn was ist denn gerade so? Und da haben wir halt relativ viele Daten, die wir auch wöchentlich vorhalten. Also für denjenigen, der halt sagt irgendwie, boah, eigene Keywords, ich will mich eigentlich mehr so im Markt umgucken oder auch spontan mal eine Domain analysieren, sprich, ich erfasse noch gar keine Keywords. Also so klassisch der Keyword-Stamm, den so ein Tool halt hat. Und da haben wir in Deutschland 6 Millionen. Davon sind 4 Millionen Branche-Stadt-Kombinationen, also sowas wie Maler Bonn, Tischler Köln und solche Geschichten.
Also das heißt, wenn ich so lokal unterwegs bin, ist es der Stamm natürlich optimal dafür oder großer Filialist, vielleicht am besten noch bundesweit.
Ja, genau. Also solche Leute finden dann sicherlich deutlich mehr Rankings als in vergleichbaren Tools. Ich will nicht sagen, dass, also andere Anbieter haben ja auch relativ große Keyword-Stämme, aber wir haben wirklich Wert drauf gelegt bei dieser Branche-Stadtnummer. Wir haben halt von großen Branchenportalen die ganzen Suchanfragen und Traffic-Daten ausgewertet. Daraus quasi so eine Essenz an Branchen gebildet und das dann mit den 109 größten Städten in Deutschland multipliziert. Und das zusammen hat dann diese 4 Millionen Branche-Stadt-Kombinationen gegeben. Klingt sehr. Wenn du den Tischler in Köln hast, hast du den halt auch in Bonn und in Frankfurt und in Hamburg und in München, sodass du schön auch über eine Branche sozusagen einen Überblick schaffen kannst.
So, jetzt haben wir ja alle ein Problem. Haben wir es ja letztens schon mal länger unterhalten, aber ich dachte vielleicht auch für die Zuhörer ganz spannend. Ich habe ja auch mittlerweile relativ starke Ranking-Abweichungen, wenn ich nach generischen Sachen suche. Beispiel einfach nur Mülltonne.
Ja.
Da habe ich halt schon finde es hier immer sehr faszinierend, weil ich auf das mal jetzt unterwegs bin und mich durch die Gegend tesser und dann komme ich natürlich als Telekom-Kunden irgendwie mit der Bonner oder Kölner IP raus und die Leute, die ja dann halt irgendwie Berlin oder München neben mir sitzen, haben halt eine komplett andere SERP. Also das ist schon sehr lustig.
Ja, das ist in der Tat ein Problem, dem sich eigentlich jeder Toolanbieter gegenüber sieht. Du kannst eigentlich nicht mehr machen, als zu versuchen, so neutral wie möglich in so einem Tool zu erfassen. Oder halt die Möglichkeit zu geben, bei eigenen Keywords noch einen Standort irgendwie, zumindest den Benutzerstandort noch irgendwie mitzugeben. Wobei du echte IP-Standorte, das ist dann halt, wenn du sagst, ich habe irgendwie hunderte von Usern und die können ja alle wild alles umsetzen, das funktioniert dann irgendwann nicht, das kriegt, glaube ich, keiner.
Ja, wir haben, glaube ich, 80 Großstädte in Deutschland. Ja, das heißt, man könnte jetzt, kannst du zumindest mal darauf begrenzen, dann wäre das so eine Möglichkeit. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir ja auch einen relativ hohen Preiswettbewerb da draußen haben. Also wenn du jetzt 8 Rankings aus 80 Städten erhebst, dann hast du erstmal das 80-fache Aufwand zu betreiben.
Ja, und vor allen Dingen, was dann irgendwann wirklich ein Problem wird, sind die Datenmengen. Also wenn du jetzt wirklich sagst, ich habe 6 Millionen Keywords, schon mal mindestens mal 100, dann habe ich 600 Millionen Datenpunkte für die reinen Rankings und das jetzt nochmal mal 80 und das erhebe ich dann jede Woche. Dann kommt noch AdWords dazu und noch ein bisschen Universal und noch andere Länder, dann wird das dann, das ist schon knusprig. Da musst du auf jeden Fall andere Toolpreise nehmen.
Ja genau, deswegen meine ich Preiselastizität, wenn man allein nur vom Erhebungsaufwand sagt, dass der sich sozusagen ver80-fachen würde, wäre ich mal gespannt, wie Leute schreien würden, wenn Kollege Sistrix seinen Preis dann nur ver10-fachen würde.
Ja, also ich meine, es wäre geil, wenn du so ein Tool hättest, was auch das einfach vorhält, also nicht on demand, sondern wirklich für 80 Städte kontinuierlich das vorhält, aber das ist dann, ja, wie gesagt, dann kostet das Tool eben entsprechend.
Genau. Und dann machen wir nochmal einen Sichtbarkeitsindex drauf. Und jetzt weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, wie die Keywords gewichtet werden und welche, und also welches Faktor das Key, das einzelne, ja, da einzelne Suchbegriff so hat. Und ich weiß nicht mal, wie die Positionen gewichtet werden und jetzt auch noch, wie geht die Stadt dann genau mit rein. Aber interessant wäre es schon, ist die Frage, ob da wirklich ein Markt dafür da ist, wenn man sagt, man hat irgendwie, so Städteindizes sozusagen. Ja. Mein Keyword-Set aus der Stadt und aus der Stadt. Ich bin mir aber auch wirklich, beziehungsweise ich bin mir relativ sicher, dass der SEO-Tool-Abnehmermarkt nicht bereit ist, die entsprechenden Preise zu akzeptieren.
Und zumal du natürlich in diesen Daten auch eine gewisse Abweichung zu dem hast, wie du halt sagst, durch Personalisierung hast du sowieso eine Abweichung. Sprich, irgendwann ist der Nutzen, den du zusätzlich gewinnst, dann zum Preis, den du mehr zahlen musst, wird das Verhältnis irgendwann ziemlich schlecht.
Das stimmt.
Weil du gar nicht mehr rausziehen kannst. Also im Endeffekt, was kannst du mehr machen, wenn du weißt, dass in Bonn das Ranking ein bisschen anders ist als in Euskirchen auf einem generischen Term?
Ja, dann gucke ich beim Camper nach, wie viele Links ich aus Euskirchen habe.
Ja, okay. Das wäre dein Ansatz. Aber genau. Es wird dann halt irgendwann wird die Luft halt dünn, was du dann auch damit machen kannst.
Genau.
Es ist dann mehr so eine theoretische Übung. Naja, genau. So, und wir unterstützen natürlich nicht nur Deutschland. So, da sind noch ein paar andere Länder mit dabei. Mit unterschiedlich großen Keyword-Sets. Wir haben die 6 Millionen jetzt für Deutschland, da ist es besonders groß. Wir haben dann noch Länder Österreich, Spanien, Frankreich, Italien, UK, US. Das sind die Sachen, die wir im Moment so ein bisschen vorhalten, wo die User auch schon auf bestehende Daten zurückgreifen können. Die kann man dann natürlich auch an den Custom-Sachen pflegen. Sicherlich, was uns auch noch sonst vielleicht so ein bisschen abgrenzt von den anderen, sind die eigenen Keywords. Das ist sogar so ein Feature, wo wir eigentlich richtig stolz drauf sind. Du kannst halt die komplette Toolbox den nächsten Schalter um und dann finden alle Analysen, Vergleiche, Auswertungen nur noch auf deinem definierten Keyword-Set statt. Beziehungsweise du kannst dein Keyword-Set auch noch vertaggen und sozusagen auf einzelnen oder Tags in Kombination deine Auswertung fahren. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, du willst Aldi mit Lidl vergleichen und du hast ein Keyword-Set, da hast du Milchprodukte drin, sage ich jetzt mal, Joghurt und Milch und Quark und irgendwie so. Und dann kannst du schön einfach nur sagen, so, jetzt interessiert mich eigentlich nur noch die Welt der Milchprodukte und kannst dich dann da drin bewegen.
Ah, tolle Welt.
Nicht wahr? Es ist ja, so verschieden, die Anwendungsfälle halt sind. Und da sind, ist es halt wichtig, dass du viele eigene Keywords hast, weil wir haben lange diskutiert bei uns, wie groß wir denn das Keyword-Set machen sollen und was da alles rein soll. Und es gibt unheimlich viel, was cool ist, aber dein Set wird so unglaublich groß und die Anzahl an Fälle, wo das dann immer genutzt wird, wird immer kleiner, so dass wir dann sagen, hey, dann lass uns zum Beispiel im Platinum-Account 5000 eigene Keywords, du kannst auch mit uns sprechen, dann geht auch mehr, aber so jetzt in den Standardpaketen. Und dann hast du schon mal ja eine Menge, da kann man ja schon eine Menge abdecken mit 5000 Keywords.
Ja, 500.000 wären wir lieber.
Klar, also wenn du jetzt so als Newsportal kannst ja einmal durchdefinieren dann, aber so für den normalen SEO oder für die normale, ich sag mal, Medium-Kundenbetreuung ist 5.000 Keywords ein gutes Level, haben wir gedacht. Aber das wie stimmt. gesagt, das an den Zahlen kannst du ja drehen, du kannst es ja noch aufstocken, wenn du mehr brauchst und so weiter.
Genau. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was wir Schönes machen können. Du hast ja jetzt mir ein sehr umfangreiches Excel geschickt. Ich werde das dann auch schauen, dass ich das irgendwo hochlade und entsprechend in den Shownotes verlinke mit den Auswertungen zu Lidl.
Genau. Wir haben ja gedacht, wir schauen uns einfach mal Lidl an. Jetzt ist es natürlich so, wenn man so eine Analyse anfängt und du gar nicht weißt, ob da vielleicht ein Problem ist oder nicht. Du weißt ja gar nicht, was du dir angucken sollst. Sprich, das Erste, was du machst, du hackst oben in das Tool die Adresse ein und dann wirst du erstmal mit so einer Gesamtübersicht bedient. Du siehst so ein bisschen die Tendenzen in den organischen Rankings, geht das rauf, runter, wird's mehr, wird's weniger. Das Gleiche hast du nochmal bei den Anzeigenschaltungen. Ich wollte jetzt nicht zu sehr auf die optischen Details eingehen, weil der Hörer das im Zweifelsfall nicht sieht. Ich weiß nicht, wenn du da sagst, ach, erzähl hier nochmal was zu, musst du einfach zwischengrätschen.
Ja.
Dann hast du halt die Möglichkeit, du siehst die Rankings, hast so eine Tabelle, so eine Ajax-Tabelle, in der kannst du dann blättern, du hast oben Suchschlitz, da kannst du filtern, zum Beispiel jetzt bei Lidl, mich interessieren jetzt nur die Keywords, wo Lidl drin auftaucht, also zum Beispiel, jetzt zeigen wir mal alle Brand-Sachen und da kommen dann solche Sachen wie Lidl-Kopfhörer und so weiter. Und darunter hast du auch nochmal so ein bisschen eine Übersicht, zu welchen Keywords denn die Domain rankt, Anzeigen schaltet. Und du hast jeweils bei den Keywords, sofern wir es denn kennen, den exakten CPC und das lokale monatliche Suchvolumen. Jeweils exakt Daten. Sowie die Anzahl der Webseiten zu dem Keyword und die Pfade halt. Also du kriegst einen ganz guten Überblick und kannst erstmal sehen, so was ist denn hier überhaupt. Wobei man hier auch noch nicht so viel sehen kann. Was allerdings auffällt, wenn wir uns, wir haben eine Grafik hier, die den Verlauf der Platzierung anzeigt. Das ist ein Chart, der zeigt einfach nur die Summenwerte an. Also wie viel Rankings hast du überhaupt in den Top 100, wie viel Rankings hast du in den Top 30 und 10 und das so als Linie darstellt. Und da sehen wir bei Lidl ganz interessant, in der Woche, wo nämlich bei Google die Änderung mit dem Clustering durchgeführt wurden, einen deutlichen Ansprung in den Platzierungen. Sprich, was man daraus jetzt ableiten kann als erstes ist, Lidl hat eine Menge Keywords auf den hinteren Positionen dazubekommen. Das ist jetzt so die erste Information, die man eigentlich so bei Blick auf diese Seite in diesem Fall eigentlich jetzt herausfinden kann. Und jetzt werde ich einfach mal kurz schauen. So. Und jetzt ist die Frage natürlich, was ist denn da passiert? Was hat denn da so den Ansturz oder die großen Ausschläge gegeben? Was ich dann immer ganz gerne mache, ist, ich ziehe mir ja gerne Rohdaten. Sprich, ich würde, wir haben ja so einen kleinen Export-Button, auf den kann man drücken, dann kriegt man die Rankings ausgeliefert, kriegt die als CSV, kann man direkt in Excel öffnen. Man kann, wenn man Probleme mit Excel hat, in den Settings die CSV-Einstellung ändern, also wie wir das CSV ausspielen, wenn man irgendwie eine alte Excel-Version hat oder irgendwie das System auf amerikanisch steht oder was weiß ich, so dass man die Dinger dann sauber öffnen kann. Und was ich halt gesehen habe, jetzt zusammenfassend, um so ein bisschen vorzugreifen, dass halt Lidl unter anderem auf dem Verzeichnis Filialen unheimlich viel zugelegt hat. Also Lidl hat im Vergleich, ich habe mir die Kalenderwoche dann 23 und 21 gezogen, weil ich gedacht habe, das ist kurz vor dem Sprung und kurz nach dem Sprung. Und dann lass uns doch mal gucken, was dazwischen passiert ist, um so ein Gefühl zu kriegen. Wo ist denn überhaupt Bewegung entstanden, was dann wiederum Anlass ist, also halt einzugrenzen, wo ich genauer hinzugucken habe. Dafür habe ich mir jetzt, wie gesagt, mal geguckt, ausgeguckt, wo sind denn Rankings hinzugekommen, und auf Filialen haben wir dann 26% zusätzliche Rankings. Wenn ich jetzt oben ins Tool, habe ich so einen Suchschlitz, der ist relativ vielfältig. Ich kann zum Beispiel eine einzelne Domain da eintippen. Wir sind da übrigens sensibel auf den Hostnamen. Wenn du jetzt Lidl.de ohne www eingibst, sagt er, kenne ich nicht, meinst du die www? Es kann ja sein, dass eine Domain auf beiden Hostnamen unterschiedliche Informationen ausliefert. Und den Fall wollen wir halt mit dem Tool auch bedienen können. Das heißt also, du kannst da einen sehr präzisen Schnitt machen. Wenn du sagst, ich will alles über Lidl wissen, inklusive aller Subdomains, dann kannst du einfach sternchen.lidl.de oben eintippen und bekommst alles zurück. Wir haben jetzt, wie gesagt, Lidl.de eingegeben. Ich sage, alles klar, ich möchte mir das Verzeichnis Filialen angucken. Also tippe ich oben einfach, wie gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich, unterscheiden wir uns da nicht sehr von den anderen Tools, kannst du das da eintippen und bekommst dann die entsprechenden Infos zurück. Jetzt habe ich mich, glaube ich, in der URL vertippt. Mal kurz schauen. Vorführeffekt.
Jetzt hat ihr doch nur 4 Buchstaben.
Ja, eigentlich schon. Wie das immer so ist. Dann, bin ich deppert. Ach so, ha, das war, glaube ich, das die Filialübersichtsseite, denn das ist noch eine kleine Tücke des Tools. Ich kann nicht sozusagen Wildcard in ein Verzeichnis reingucken, oben mit dieser URL-Abfrage. Wenn ich das machen will, dann muss ich mir doch die Daten ziehen. Jetzt muss ich einmal kurz schauen, irgendwas stimmt gerade bei mir nicht. Hier müssen wir geneigter Zuhörer an dieser Stelle vielleicht ein wenig Musik einspielen.
So. Ich könnte höchstens anspielen, dass ich singe. Ob das so gut ist für die Zuhörer, weiß ich nicht.
Lidl.de. So. Und jetzt habe ich es. Ich habe ein W vorne nicht gehabt. Und ist im historischen Verlauf gibt es bei der Domain auch einmal www.lidl.de die Ränge. Was ganz interessant ist, es gibt den Punkt Hostnamen in der Seite im Menü und ich kann alle Hostnamen sehen, die irgendwann mal in der Vergangenheit, ich sag mal, Kontakt mit Sichtbarkeit in SERPs hatten. Sei es, dass sie organische Rankings hatten oder für AdWords benutzt wurden im Rahmen unseres Auswertungszeitraumes. Das ist gerade ganz praktisch, wenn man zum Beispiel eine Tür Online da oben eingibt und dann auf Hostnamen klickt, dann kriege ich eine Übersicht der Hostnamen, die wir alle so von der Tür Online kennen.
So. Wie geil, die haben 100 € Goldmünzen bei Lidl.
Ja, die haben ein ganz lustiges Portfolio. Irgendwie, ich glaube, mein Browser spinnt gerade. Ich werde jetzt ein bisschen über die Excel reden. Die Daten habe ich ja aus dem Tool und ich weiß, wo man sie findet. Das ist
natürlich. Aber wie geil, du kriegst eine 100 € Goldmünze für 777 €. Welcher Schwachmat sollte denn das machen, bitte sehr? Das macht aber gar keinen Sinn.
Ja, das ist mir halt auch aufgefallen, wenn man sich wirklich die Rankings herauszieht, wofür die alles ranken.
Also
die
haben wirklich ein sehr gutes Portfolio. Wie geil. Legen Sie Ihr Vermögen krisensicher in Gold an. 100 € Goldmünze bei Lidl bestellen. Genau, es ist so krisensicher, dass ich gleich mal 677 € einfach durch den Schornstein gefogelt habt. Sag mal, wie tief soll der Euro sinken, durch das ganze Geschäft lohnt? Hey, was ist denn der Schwachsinn? Wie geil ist das denn?
Wahrscheinlich mal eine Münze eingekauft, kauft keiner, hast einen Gag. Schreibt vielleicht noch einer mit dem Link, ey, guck mal, da gibt's bei Lidl Goldmünzen.
Geil, ist echt cool. Ich bin echt im falschen Geschäft, das macht ja Spaß.
So, und was halt aufgefallen ist, war, wie gesagt, dass wir auf den Filialen viel Zuwachs haben und da gerade auch diese Keywords mit dem Branchen-Keyword stammen. Also du hast solche Sachen wie Sammelkarten, Ruhr, Mülheim, jetzt zum Beispiel auf der entsprechenden Filiale Mülheim an der Ruhr. Oder, also es sind 4 Filialunterseiten, die wie zum Beispiel Filialen/Köln. Es ist aufgefallen, dass ihre einzelne Filiale selbst, also jetzt das einzelne Ladengeschäft, die Seiten stehen auf No Index No Follow, interessanterweise. Und wofür die viel halt ranken, sind diese Kombinationen oder dieser Zuwachs, der jetzt gerade entstanden ist, viel in den Branchenbereichen. Und was man auch sieht, ist gerade, wenn man sich die Verteilung jetzt der Rankings einfach der verschiedenen Wochen übereinander legt. Das habe ich jetzt mal in dem Excel-Blatt gemacht. Wie gesagt, unser Tool ist im Moment, es erlaubt dir coole Einzelblicke auf einzelne URLs, einzelne Keywords und die Kombination dieser beiden Domains oder Dimensionen. Wenn du aber auf Detail oder ich sag mal so auf Mengensachen gehst, wo du wirklich dann extrem viele Datenpunkte auf einmal sehen willst, da empfiehlt es sich, einfach die Sachen zu exportieren und dann das damit zu machen, was du vorhast. Ich würde sonst...
Wir können gerade beim Excel bleiben. Du hast ja da auch dir mal angeschaut, wie so die Verteilung Top 10, Top 11 bis 30 und Top 31 bis 100 ist. Und da sieht man ja dazwischen, was war das, KW 21 und 23, richtig, genau.
Genau.
Der größte Anstieg wirklich eigentlich im hinteren Bereich war, so 31 bis, also okay, grundsätzlich haben wir uns eigentlich die Lidl-Seite angeschaut, weil die per se ein relativ starkes Wachstum jetzt über Zeit zeigt. Also die hat so seit einem halben Jahr ein kontinuierliches Wachstum, jetzt nochmal einen Hüpfer gehabt, aber dieser letzte Hüpfer kommt wirklich durch Wachstum auf den hinteren Positionen aus diesem bestimmten Clustering, was du vorhin erzählt hast.
Genau, Google hat ja angefangen, die Anzahl an einzelnen Domains, die zu einem Keyword zu finden sind, deutlich zu erhöhen. Während du früher gerade, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich nur Brand ist, aber du hast ja bei vielen Begriffen manchmal wirklich 30, 40, 50 Mal die gleiche Domain in den Ergebnissen, einfach mit unterschiedlichen Unterseiten. Und das ist jetzt wirklich massiv weggebrochen, wodurch bei vielen Domains gerade auf den hinteren Positionen diese Hüpfer entstehen. Du hast so andere Kandidaten, wo diese Delle dann im Prinzip umgedreht ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel www.telekom.de in das Tool eintippst, siehst du, wie auf der roten Linie jetzt in dem Tool, wenn du im Webtool bist, die Delle nach unten geht. Und ich habe mir für diese Verteilung, habe ich mir mal im Excel-Blatt Charts, habe ich einfach mal gezählt, wie viel haben wir auf Position 1, wie viel auf Position 2, wie viel auf Position 3 und das einfach mal so als Graph längs gezeichnet. Und habe das mal Verteilung der Rankings genannt und dann siehst du so eine Kurve, die aus wie so ein Börsenkurs, der quasi sich von einem Niveau 400 Positionen auf Platz 1 und so weiter durchschlängelt bis über die 100. Und daneben ist ein Chart, wo man das einfach mal ohne Mehrfach-Rankings hat. Und interessant ist, wenn man jetzt die Verteilung von Mehrfachrankings zu Unique-Keyword-Platzierungen sozusagen übereinander liegt, siehst du in dem Chart unten rechts, siehst du, dass die Kurven in der Kalenderwoche 23 fast überein liegen. Das heißt, es gibt nur noch ganz wenig Doppelrankings. Während es früher so nach hinten raus auf die hinteren Positionen das immer mehr wurden. Und da kann man schön sehen, dass Lidl einfach, auch wenn ich jetzt auf den Chart daneben gucke, die Verteilung der, wo sind denn die neuen Keywords hinzugekommen, einfach so ab Position 20 wirklich deutlich eine Linie ansteigt und dann quer bis nach hinten durch. Eigentlich auf jedem Platz haben sie irgendwie so um die 400-500 Keywords gewonnen. Sodass da in Summe zusätzliche Keywords, wenn ich über alle gehe, haben wir 31.000 zusätzliche Rankings, also über eigentlich fast das verdoppelt so gesehen die Anzahl an Rankings, die insgesamt in der Top 100 vertreten sind. Also so gesehen ein wirklich deutlicher Gewinner, wenn auch die Platzierungen tendenziell sehr weit hinten sind und tendenziell auch Suchbegriffe sind, die jetzt keine exorbitant hohen Suchvolumina aufweisen.
Das stimmt, aber wirklich gut zu sehen.
Genau, jetzt muss man, wie gesagt, fairerweise dazu sagen, dass ich die Daten hier nach Excel rausgezogen habe. Denn was wir auch sagen, ist als Toolbetreiber, wir können schwer ganz viele Use Cases abbilden, sondern wir geben die Möglichkeit, du kommst halt wirklich an die Daten ran. Du kannst bei uns wirklich die verschiedenen Zählweisen der Position, du kriegst die CPCs, du kriegst Suchvolumina, du kriegst die Snippets, du kriegst die Titles dazu, sodass du wirklich sehr detaillierte Fragestellungen damit beantworten kannst.
Macht Sinn. Das nächste, was wir gesehen haben, ist, hast du ja dann, ist wie gesagt das Thema, welche, wir haben uns ja ein bisschen gerade auch im Vorfeld überlegt, welche Verzeichnisse sind angestiegen. Jetzt gerade auch in diesem Doppelranking-Kram sind extrem stark der Filialbereich angestiegen.
Ja, also das hat mich eigentlich wirklich erstaunt, dass das dieser Filialbereich ist, der davon so stark profitiert hat. Also unter allen Verzeichnissen, der macht im Prinzip ein Viertel des Sichtbarkeitszuwachses aus und dann verteilen sich über 1300 Verzeichnisse im Prinzip in so einer leicht fallenden Kurve von 1,5% bis 0,000%, so eine ganz leichte Kurve, die dann so abnimmt, der ganze Rest. Sprich, die haben da wirklich zugelegt. Was die da jetzt wirklich on-site gemacht haben mit den Filialen, ist natürlich im Nachhinein schwer zu sagen. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass das Wachstum in erster Linie auf diese Filialseiten entfallen ist.
Und man muss ja auch sagen, das haben wir danach gleich mal getestet, indem wir gesagt haben, okay, Filialen sind das, sind wir natürlich nach Google gegangen und haben gesagt, okay, wenn ich jetzt Lidl Köln eingebe, ist der allererste Treffer wirklich die Filialseite von Köln. Also lidl.de/filialen/Köln. Bei anderen Anbietern, wie zum Beispiel Rewe, komme ich auf die Startseite, obwohl sie auch Filialseiten haben. Also da ist die Informationsarchitektur nicht so gut, dass Google die richtige Seite findet, sondern ich kriege die Startseite, muss mir dann wieder die Filiale finden. Bei Aldi ist es gleich so, dass da Kauf da ist, weil die sind gleich gar nicht da. Also an der Stelle auf jeden Fall gut gemacht von Lidl. Definitiv die richtige Seite gefunden. Nicht irgendeine. Nachteilig allerdings ist, das haben die jetzt auch noch nicht gemacht, ist die richtige Seite auch in Google Places einzutragen. Da sind weiterhin immer die Startseite. Genau, die Startseite noch drin. Aber wir wissen nicht, ob sie es schon gemacht haben und Google den Bulk-Upload wieder in die Tonne getreten hat, was ja öfters passiert. Ja. Oder fürs nächste halbe Jahr zum Bearbeiten vorgemerkt hat. Also das ist ja alles da sehr buggy bei ihnen. Also wenn man wissen will, wo Google richtig sagt, dann ist es Places. wenn man dort versucht, Sachen zu ändern, das ist schon eigentlich eine Zumutung. Also wie gesagt, da haben sie noch Raum zur Verbesserung, aber vielleicht haben sie es auch getan und Google hat es noch nicht gemacht. Also das kann man von außen jetzt nicht beurteilen.
Ja, also was man jetzt zum Beispiel mal machen kann, um wieder dann das Tool zu verwenden, ist, wenn wir rausgefunden haben, dass quasi gerade diesen Filialverzeichnissen viel Musik stattfindet, einfach mal zum Beispiel jetzt, ich tippe jetzt mal oben ins Tool ein, die lidl.de/filialen/Köln, das ist ja so ein typischer Kandidat, der jetzt von diesen Daten gewonnen hat. Jetzt müssen wir einmal kurz warten, dass das Tool uns antwortet. Wie ich vorhin schon zum Jens sagte, heute ist irgendwie so ein Vorführeffekt-Tag. Wir haben heute nochmal große Backend-Datenjobs und dabei entsteht gerade so ein bisschen Overhead im System. Ansonsten sind wir da eigentlich immer relativ flott unterwegs.
Wir haben dann Telekom immer gesagt, wir haben komplexe Systeme. Das zeigen wir dem Nutzer, indem sie einfach langsam sind, dass er weiß, was für komplexe Sachen
passieren. Ja, sonst hast du ja das Gefühl, du kriegst nichts fürs Geld, nicht
wahr? Genau, exakt.
Also ich gucke mir jetzt die einzelne URL im Tool an zu Filialen Köln. Wie gesagt, wir gucken hier nicht in das Verzeichnis nach unten. Das heißt, die Unterseiten, würde es jetzt welche geben bei Lidl, in diesem Fall haben sie ja die Unterseiten auf nur Index, aber wenn es welche gäbe, die müsste ich im Moment noch einzeln ansurfen. Oder ich hole mir halt die Daten über die API und mache das in meiner Anwendung in Excel und so weiter. Aber jetzt schauen wir mal auf die einzelne URL. Und hier sehe ich halt oben wieder so ein grobes Summary, wie viel sind in den Top 10, Top 30, Top 100. Hab eine Vorschau auf das Snippet dieser Seite. Das ist tatsächlich ein Snippet, so wie wir es gefunden haben. Dann siehst du darunter so ganz klassisch diese Balkendiagrammverteilung. Wie viel Rankings hat denn diese Seite, diese Einzelseite von Lidl auf den Positionen 1 bis 10, 11 bis 20 und so weiter. Und nochmal den zeitlichen Verlauf so in unserer drei gestufelten Verlaufsgrafik mit den Top 10, 30 und 100. Wir haben dann auch hier wieder unten diese Tabelle, die wir schon von der Zusammenfassung kennen. Wir sehen dann jetzt zum Beispiel, es ist halt doch relativ viel Markenbegriffe, die Lidl jetzt zumindest auf den Top-Positionen hat, also was wie Köln-Lidl, Köln-Neustadt-Süd-Lidl, was aber zumindest dafür spricht, dass die da ihren Job gut machen und in der Architektur darauf geachtet haben, auch da die entsprechende Relevanz in den Silos zu schaffen. Wir haben noch so ein bisschen Köln-Sülz Online-Shop, da haben sie auch noch so ein paar Rankings zu. Dann bewegen wir uns aber auch schon langsam an den Top 10 raus. haben aber sowas wie Köln-Delbrück Multimedia auf der 17, Kellen-Bilderstöckchen Internet, Köln-Neuenfeld-Uhren, also immer so diese Regionalität und dann so einzelne Produkte, die Lidl durchaus im Portfolio hat. Was eigentlich so gesehen echt schön ist, also jetzt aus Lidl-Sicht für die Rankings, dass sie halt auch regional die Leute ansprechen. Sprich, wenn jetzt jemand, ich sage mal, der Use Case wird sicherlich nicht sein, jemand sucht nach irgendwie Köln-Uhren, findet Lidl und sagt, cool, ich gehe jetzt zu Lidl. Aber im Zweifelsfall schaffst du damit ja auch so eine gewisse Awareness, dass du einfach auch ein umfangreicher Online-Shop bist. Weil die halt auch relativ viel online anbieten, was ich dann wiederum lustig finde, dass dann wiederum die Ortsseiten, also dass die Filialseiten so von diesem umfangreichen Produktportfolio, was die auf ihrer Webseite haben als Bauchladen, der alles hat, dass die so da stark von profitieren. Weißt du, die haben im Online-Shop, haben sie halt Multimedia oder Uhren und so weiter und irgendwie mit den Filialen schaffen sie es dann halt, diese Kombination abzudecken. Dass sie halt immer die Regio-Branche-Kombination bedienen können. Vielleicht nicht immer auf Top-Position, aber sie spielen zumindest mit, was wiederum Potenzial hat, halt zur langfristigen Verbesserung. Dann hatten wir uns ja vorhin das mal so ein bisschen angeguckt, die Lidl-Seite, und festgestellt.
Bilderstöckchen ist ein Stadtteil?
Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das jetzt ein Branchenbegriff ist.
Nee, bei Lidl-Filialen Köln steht da nämlich Bayental. Buchheim, Bilderstöckchen, also scheint irgendwie...
Interessant.
Ich war nämlich gerade etwas irritiert, aber das scheint ein Stadtteil.
Also was man jetzt zum Beispiel machen kann, man kann dieses Keyword nehmen und sich zum Beispiel die Keyword-Details dazu angucken, wenn einen jetzt wirklich interessiert, wie so ein einzelnes Keyword quasi funktioniert. Beziehungsweise, wenn du jetzt wissen willst, wir können ja mal Köln-Bilderstöckchen Wein nehmen, das ist jetzt hier auf Position 8, ich klicke mal drauf, dann kommst du auf die Seite, wo die Domain zu dem Keyword verfolgt wird. Das heißt, du siehst den Verlauf der Domain zu dem Keyword und welche Einzelseiten von dieser Domain bei zum Beispiel Mehrfachrankings dazu zu finden sind. Du hast dann hier ganz klassisch wie in den Tools so eine Verlaufsgrafik, die dir den Verlauf der besten Position anzeigt. Und dann kannst du halt sehen, dass Lidl jetzt in diesem Fall zu Köln Bilderstöckchen Wein mit der Filiale Köln sich jetzt von einer Kalenderwoche 6 waren sie noch auf 68 und sich mühsam ernährt sich das Einschwörnchen jetzt auf bis Position 8 vorgearbeitet haben. Und das ist so ein Bild, was man halt, wenn man so in die Details für die einzelnen Rankings von Lidl geht, immer wieder auftritt. Dass du halt diese Filialseiten hast, die zu solchen Branchenbegriffen halt langsam jetzt über die Zeit auch wirklich Sichtbarkeit aufgebaut haben.
Genau. Dann aber, wie gesagt, das ist halt, haben wir ja gesehen, dass die ja seit irgendwie KW3 auf so einem dieses Jahres auf so einem Wachstumspfad gekommen sind.
Genau, wir sehen das jetzt hier auf dieser Filialseite Köln. Wir haben in der Verlaufsgrafik, wenn ich mit der Maus rübergehe, kriege ich auch so ein bisschen Info. Und ich sehe, bis KW2 ist eigentlich weitestgehend tote Hose. Also es sind so ein paar Rankings sind schon da. Man kann jetzt im Tool einfach oben in der Zeitleiste im Abfragezeitraum zurückgehen und kriegt dann die Rankingdaten von dem jeweiligen Zeitpunkt. Aber jetzt erstmal zum Gucken mit der Maus sehe ich halt, bis KW2 war tote Hose. Und dann fing das eigentlich so sukzessive an. Hat sich jetzt bis zur KW20 geschleppt. Dann stand die Lidl halt wirklich von 4 Rankings in den Top 10 jetzt schon bei 15 und in den Top 100 waren es vorher, ich glaube, so 8 oder 10 und sind jetzt auch schon 200. Und dann kam auch nochmal dieser Boost hinten in den hinteren Positionen durch das Clustering. So dass die jetzt mittlerweile allein auf dieser Filial Köln-Seite in Summe fast 718 Rankings vereinen können. Und halt ein buntes Portfolio rund um Köln-Begriffe, die halt mit allen möglichen Branchenbegriffen dann gesegnet sind, in Anführungszeichen. Spannend gemacht.
Auf jeden Fall. Was wir uns aber auch angeschaut haben, ist, was sie auf einer Kategorieebene gemacht haben. Also standardmäßig sind wir natürlich dann gesagt haben, okay, gab es irgendwie einen größeren Relaunch zu dem Zeitpunkt? Den gab es nicht. Klassisch dann Wayback angeschaut zu diesem Zeitpunkt. Da war nichts großartig unterschiedlich drinnen. Aber was interessant ist, dass die wohl, es sind dummerweise ja nicht alle Deep URLs drin, aber ein paar mal gefunden bei Wayback, die sich auch positiv entwickelt haben die letzten zwei Wochen. Genau. Exakt, das Bettenbeispiel, was auch in, wenn man die URL nimmt und sich eben anschaut, sieht man halt auch so ein kontinuierlich, also dass die auf einmal einen Schlag gemacht hat, einfach mehr Rankings hatte zu einer gewissen KW. Das wäre jetzt Brombeeren.
Genau, ich habe es mir jetzt gerade mal aufgenommen. Das ist die needle.de/de/betten mit einem großen B.
Genau.
Wie gesagt, auf diese URLs kann man auch im Tool navigieren. Das ist immer schwer, wenn man sagt, so wir analysieren jetzt im Tool und das irgendwie verbal rüberzubringen. Deswegen im Zweifelsfall später sonst nochmal am Ende der Show oder parallel in die Excel-Datei gucken. Da steht schon mal viel drin. Oder halt einen Demo-Account im Tool und die Adressen, die wir jetzt nennen, einfach parallel mal mit eintippen.
Exakt. Und da haben wir gesehen, dass die vor der Veränderung, einfach mal einen späteren Zeitpunkt genommen, der Wayback Machine, waren halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkte drauf in der Kategorie Betten. Die waren netterweise alles Hundebetten.
Okay. Ja, genau. Also eigentlich nicht das, was man unbedingt erwarten würde.
Exakt. Und der Text zur Kategorie heißt, bitte beachten Sie, alle Preise sind in Euro inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten. Blablabla. Bla, bla. Also, ihr versteht schon, was ich meine. So klassische Sternchen-Text-Gedöns, den man halt da so vor sich hinschreibt. Heute ist das die
genau, also
die größte Bettenseite, seitdem es Pralinen gibt, könnte man sagen. Also der Scrollbalken ist unendlich klein, kaum zu finden. Und dann sind hier, glaube ich, 500 Betten auf genau, der Seite.
Keine Ahnung, also Firebug hat gesagt, er kann das nicht mehr alles auswerten, weil das zu viel ist, in Anführungszeichen, weil halt auch entsprechend dann da 500 Bilder gezogen werden und was weiß ich nicht alles.
Definitiv, also ich habe noch nie eine so lange Webseite, die werden auch nicht nachgeladen, die sind komplett da, die kamen auch übrigens überraschenderweise relativ schnell. Also es ist nicht so, dass die lang, also da haben sie wahrscheinlich definitiv technisch irgendwas hingestellt, weil die wird schnell aufgebaut, die Seite, und schnell geliefert. Da haben die Server, die müssen ganz schön was aushalten, weil die liefern hier wirklich bestimmt 500 Bilder aus. Und haben dann nach diesen ganzen Betten, das sind von Kinderbetten, Erwachsenenbetten, Bett, Gedöns, also jede Arten von Betten drauf, was natürlich auch dazu führt, dass ziemlich oft Betten dasteht, weil die ganzen heißen dann ja irgendwie Jugendbett, Ehebett, etc. Da habe ich sozusagen aus dem Produktportfolio meine Karl Kratz Proofed Keywords mitgeliefert bekommen, ohne was zu schreiben. Und habe dann natürlich unten einen entsprechenden Text, das richtige Bett finden Sie bei Lidl, jetzt günstig bestellen. Für einen Hund der Schlafplatz dabei, ihr wisst das, Text, Bild, Links drin. Das heißt, die haben diese ganze Kategorie einfach mal auf Vordermann gebracht. Und wenn man sich jetzt ein paar andere Kategorien raussucht, sieht man, dass die stückchenweise einfach durch ihre Kategorien durchgehen und die stückchenweise optimieren, was halt dazu führt, dass die einen kontinuierlichen Anstieg haben, gleichzeitig wohl auch ihr Online-Produktportfolio ausbauen, weil es sind halt einfach mehr Produkte da, als vorher da waren. In dem Fall ist auch nochmal die richtigen.
Genau, aber ich habe mir mal angeguckt, ich habe mal wirklich gefiltert, was gab es vorher nicht. Das wiederum habe ich mit dem Export gemacht. Die Daten sind alle in den Excel-Sheets da drin. Und da sieht man halt, dass sie sehr viel aus diesem ganzen Möbelbereich an Keywords und auch Pfadenverzeichnissen dazu gekriegt haben. Also solche Sachen, Stühle, Matratzen, Gartenmöbel, Körbe, Sofas, Regale, Kleider jetzt nicht, aber Büromöbel, Badmöbel. Also die scheinen da wirklich was gedreht zu haben, auch am Angebotsportfolio.
Ja.
Und wenn ich jetzt auf dieser Seite bin und sage, alles klar, Himmelbett Belinda wird jetzt wahrscheinlich ein Eigenname sein, aber wenn ich jetzt sage zum Beispiel, Angebote Betten finde ich an für sich eigentlich ganz interessant als Keyword, kann ich einfach auf das Keyword klicken im Tool unten in der Tabelle und ich komme wieder auf so ein View, wo ich einfach dieses Keyword dann für die Domain nachverfolgen kann.
Genau.
Und was man jetzt hier sieht, wenn man auf die Seite kommt, weiß nicht, ob du schon drauf bist, das ist im Prinzip needle.de zum Keyword Angebote Betten. Dann sieht man um die Kalenderwoche 7, sieht man so eine Delle. Also die fängt 6 an, geht 7 weiter, geht dann nochmal in die KW 10, nochmal richtig ein Stück runter bis auf Position 99, kam ursprünglich von so 21 und ist danach aber wieder sprunghaft auf die 18 angestiegen. Auch hier, das lohnt sich immer doch mehrere einzelne Keywords wirklich im Detail im Tool anzugucken, weil du dann auch solche Dellen im zeitlichen Verlauf siehst. Und wenn die dann verstärkt an einzelnen Punkten auftreten, ist das immer ein Indikator, dass irgendwas schon mal da passiert ist. Was das dann war, da muss man dann mit Wayback Machine oder Google Cache und dergleichen, je nachdem, wie weit es zurückliegt, versuchen, irgendwie sich den Case zu rekonstruieren.
Genau. Nichtsdestotrotz ist interessant zu sehen, wenn man so eine Domain sieht, die halt da kontinuierlich vor sich hinsteigt und die haben da keinen schlechten Lauf hingelegt. Man erkennt es ja, wenn man hingeht und sagt, guck mal hier, das und das und das ist alles zu tun und Leute fangen immer an, die Hände im Kopf zu schlagen und sagen, oh Gott und springen aus dem Fenster. Dass man dann auch sagt, Kinders, guckt euch das mal an, hier ist ein schönes Beispiel, Lidl, die machen halt einfach eine Kategorie nach der anderen glatt.
Ja, genau, also
die
nennt sich das Eichhörnchen und man sieht genau. Halt kontinuierlich, wenn man das macht, das hat jetzt nicht den unmittelbaren Bam-Effekt, mit dem du rumlaufen kannst und sagen kannst, guck mal hier, wir haben jetzt das Verzeichnis und nächste Woche sieht das schon so aus, aber wenn du es auf die Zeit betrachtest und dir dann auch die Daten, Detaildaten holst, dann siehst du es ja wirklich, dass da, wo dann wirklich die Verbesserungen auch stattfinden.
Also man sieht ja, dass jetzt irgendwie seit Januar bis heute so, kann man mal schon sagen, so 400-500% draufgelegt haben. Das hat man das hat auch eine Summe. Auch zu dem Thema, was kann man eigentlich mit SEO erreichen? Eine Frage, die man ja auch oft gestellt bekommt. Und dann sagen immer so, ja, wir wollen so 30% wachsen im Jahr. Man schaut sich so an, wie der Wettbewerb darstellt. Und sagt bei Kinders, seid doch mal halbwegs ambitioniert. Also ich will ja nicht gleich, dass ihr eine 42-Stunden-Woche macht, aber eine ehrliche 40-Stunden-Woche, dann sollten schon 100-200% Wachstum drin sein. Und in dem Fall halt im halben Jahr 400-500%. Einfach, weil man eins nach dem anderen abgearbeitet hat.
Ja, genau. Und gerade diese, wenn du auf die Gesamtdomain gehst, sind die Ausschläge nicht ganz so heftig, aber gerade wenn du dir wirklich einzelne Verzeichnisse anguckst, siehst du wirklich wieder nominal deutliche Sprünge teilweise in den einzelnen Verzeichnissen zu finden sind.
Genau. Was wir immer sagen, es ist halt ein ordentliches Handwerk. Wenn man ordentlich arbeitet, kommt man auch weiter.
Ja, genau. Also und so kann man halt in Manhattan dann halt in den Daten so ein bisschen rumbohren und sich anschauen, ich habe hier eine Domain, ich habe Keywords zu Domains, Keywords zu Pfaden oder nur Pfade, davon die Summen und kann im Prinzip damit die Daten doch relativ fein schneiden, um mir so ein Bild davon zu machen, wie es um eine Domain bestellt ist.
Ja.
Ich habe natürlich so gesehen im Manhattan-Tool noch mehr Auswertung. Ich kann mir zum Beispiel angucken, was machen die denn für Anzeigen? Also ich kann sehen, wenn ich jetzt einfach im Menü auf Anzeigen klicke, er behält natürlich die Domain bei und dann siehst du so eine grobe Übersicht, was sie so an AdWords-Aktivitäten schieben. Du siehst so ein paar Beispiele für die Anzeigen, die die auch schalten. Man sieht auch hier, dass die in ihrem Anzeigenverhalten, zumindest so die Anzeigen, die mir als erstes angezeigt werden, sind so klassische Filialanzeigen. Also die Filialverzeichnisse scheinen die auch intensiv zu bewerben. Man macht ja auch Sinn.
Ja, als Filialist macht es einfach Sinn, ja.
Genau, und das sind halt auch gerade viele Filialkombos. Also du hast Aachen-Lidl, Bergheim-Lidl, Bonn-Lidl, Düren-Lidl. Und so im Prinzip über alle steht er einmal durch. Und das sieht man auch sehr schön in den AdWords-Daten, die du dir auch exportieren kannst und dann auch nochmal in den Daten im Detail fühlen kannst.
Genau, das macht Sinn. Aber man sieht auch, dass die mittlerweile etwas zurückgefahren haben.
Ja, also du hast natürlich, wenn du dir AdWords anguckst, in so einem Tool grundsätzlich das Problem, dass du zu jedem Keyword natürlich nur eine Momentaufnahme hast und nicht wirklich das wöchentliche Bidding-Verhalten auf ein einzelnes Keyword.
Das stimmt. Das ist einfach ergänzende Informationen. Ich finde es auch mal ganz wichtig, dass man die drin hat, um genau, halt auch die organischen Daten in Relation miteinander zu sehen. Für eine richtige Tiefanalyse gibt es natürlich im SEA-Bereich noch ganz andere Tools.
Ja, da musst du ja eigentlich fast stündlich dann auf Keyword-Sets gehen, um wirklich genau abbilden zu können, wie ist denn jetzt das Bidverhalten. Und solange man das weiß, sind das, wie du schon sagst, coole Informationen, mit denen man halt auch ein Gefühl dafür kriegt, überhaupt so, was für Themen bedient er eigentlich oder was für Seiten bewirbt er. Weil jemand, der wirklich deutlich AdWords ausgibt, dazu können wir auch schon eine Menge sagen. Und zur Not holt man sich halt die Daten von mehreren Wochen und mercht die und kriegt dann darüber auch ein gutes Bild eigentlich, welches Keyword-Set in Summe abgebildet wird. Wenn man mal den Fall hat, dass vielleicht an einem bestimmten Tag, vielleicht auch, wenn man jetzt eine kleinere Domain anguckt, vielleicht das Budget auch aufgebraucht war, als wir mit dem Crawling kamen zum Beispiel.
Genau.
Das sind ja so Fälle, wie gesagt, ne, wenn du jetzt so einen Schlosser hast oder so und der sagt, ich gebe irgendwie 100 Euro im Monat für AdWords aus, der wird da irgendwie, der wird 10-mal geklickt oder so Schlüsseldienst, dann sind die 100 Euro auch weg. Und dann wird er nicht mehr angezeigt. Und wenn wir dann zufällig dann am Ende des Monats in der letzten Woche kommen und das Keyword crawlen, sehen wir den vielleicht gar nicht. Und dann hast du halt so Hüpfer in der Linie.
Genau. Aber ihr zeigt ja zum Keyword auch noch gleich so ein paar Rahmendaten an, sowas wie die verwandten Begriffe.
Ja, also das ist eigentlich auch ein sehr cooles Feature, das ist die Keyword-Info. Da kannst du einfach, wenn du schon ein Keyword irgendwie ausgewählt hattest und da drauf gehst, kriegst du es einfach. Du kannst ansonsten einfach oben in den Suchschlitz auch ein Keyword eintippen. Können wir einfach mal Lidl eingeben. Und dann kriegst du Informationen zu dem Keyword Lidl jetzt. Eigentlich so sozusagen so ein bisschen, was ist denn dieses Ökosystem Keyword Lidl? Und dann sehe ich oben links, habe ich so ein bisschen CPC-Daten, also wie ist der CPC jetzt, wie gehen wir auf exakt, wie viele Suchanfragen haben wir und wie viele Werbeanzeigen haben wir auf dem Keyword gefunden.
Genau.
Und dann nehmen wir die Werbeanzeigen, die wir halt beim Crawlen über die verschiedenen Einzelseiten gefunden haben. Weil es manchmal hast, dann hast du vielleicht mal, findest du auf der zweiten Seite, wird mal eine Anzeige ausgespielt, die du auf der ersten nicht gesehen hast und so. Und wir haben einmal noch die Zahl der indizierten Seiten. Ich habe den Punkt Domain-Vielfalt. Der sagt mir einfach, wie viele verschiedene Domains gibt es denn jetzt zu diesem Keyword. Und das ist jetzt wieder sehr interessant, der Verlauf. Wir haben so eine Grafik da, die zeigt einfach den Verlauf der Anzahl an gefundenen Domains und Anzeigen zu einem Keyword. Und hier sieht man auch eigentlich wirklich richtig cool diesen Clustering-Ansatz von Google oder sozusagen das Clustering zurückzufahren und mehr einzelne Seiten zuzulassen. Du hast halt hier den Verlauf. In der KW20 hast du noch 37 verschiedene Domains zu Lidl. Ich vermute mal, Lidl wird dazu den großen Dauerplatzhirschen zu dem Begriff gehört haben und hat da wahrscheinlich die Hälfte der Plätze belegt. Und mit KW22 hast du halt wirklich 100 verschiedene Domains in den 100 organischen Platzierungen. Und da kann man halt auch gerade solche Veränderungen an Googles Index auf einem bestimmten Keyword halt sofort sehen. Das ist, glaube ich, einfach auch ein Feature, was du so, glaube ich, auch nicht bei den anderen findest. Ich lasse mich da gerne korrigieren und möchte auch nicht sagen, dass die anderen das nicht haben, weil ich es vielleicht nicht kenne. Aber das ist was uns auch an der Stelle so ein bisschen auszeichnet. Ein kleines Tortendiagramm, wo du halt siehst, wie viel von diesen 100 Treffern waren denn jetzt klassische organisch, was war News, was war Video, was war und so weiter. Und dann hast du unten so klassisch die 100 Ergebnisse. Und hier kannst du auf das kleine Plus am Ende klicken, oder es reicht, wenn du eigentlich irgendwo in die Spalte unten in den Ergebnissen klickst. Und du siehst sogar das Snippet, was Google zu dem Zeitpunkt ausgeliefert hat. Sprich, wenn du dir jetzt das Keyword anguckst, du hast einmal, siehst du, okay, was sind die Keyword-Marktdaten aller AdWords? Wer spielt sich da so rum? Hat sich die Anzahl an Domains verändert? Ist das stabil? Du siehst die einzelnen Rankings, du kannst dir die einzelnen Snippets angucken, die Google zu dem Zeitpunkt zu diesem Keyword für diese Seite ausgespielt hat. Du kannst sehen, werden Anzeigen geschaltet. Du siehst die Anzeigen auch, die geschaltet wurden auf diesem Keyword. Und du kriegst dann rechts, kriegst du noch so ein paar Empfehlungen. Also zum Beispiel das, was Google bei so einer Seite unten auf der Seite vorschlägt, so. Wenn du jetzt nach, keine Ahnung, bei Google nach Lidl suchst, hast du ja am Ende der Seite stehen, verwandte Suchanfragen zu. Das ist das, was du dann rechts in der Seite findest. Und wenn dieses Keyword als Link hinterlegt ist, heißt das, ey, dazu haben wir auch Daten in unserem Pool drin, das kannst du anklicken. Und zudem hast du unten, das ist so ein bisschen aus dem Feld, ich sag mal Workflow-Optimierung, die Box für sie interessante Suchbegriffe. Und da habe ich einfach einen Link hinter, womit ich die einzelnen Keywords, die Google vorgeschlagen hat, einfach mit einem Klick meinen eigenen Keywords hinzufügen kann fürs tägliche Monitoring. Sprich, gerade wenn ich am Anfang auf der Suche bin und mir ein Keyword-Set aufbauen will, jetzt zum Beispiel als Lidl, gebe ich einfach mal Lidl ein und dann habe ich an der Seite, was weiß ich, Lidl Mobile, Lidl Prospekt, Lidl Öffnungszeiten und kann die einfach hinzufügen. Und wenn ich vorher, und dann kann ich oben noch auswählen, wenn ich schon verschiedene Tags habe, zu welchem Tag das gehören soll und so weiter. Und dann kann ich noch sehen, was sind die starken Domains da. Also ich bekomme wirklich so ein bisschen wie das Einlegeblatt beim Gebrauchtwagenhandel, wo alle Fakten zu so einem Keyword oder zu so einem Gebrauchtwagen draufstehen, wie viel PS, wie viel Kilometer und so weiter. Das haben wir eigentlich hier für das einzelne Keyword.
Das stimmt. Jetzt habe ich mal, zeig dir dann auch noch starke Domains dazu an.
Ja, wir haben unten so eine kleine Box, wo wir im Moment noch relativ profan einfach die stärksten oder die ersten organischen Seiten abbilden. Beziehungsweise wir ziehen noch so ein bisschen damit rein, bei welchen Begriffen sind die Seiten oder sind die Domains grundsätzlich stark und ranken die gut zu dem Begriff. Und dann nehmen wir einfach die besten 5 und packen die einfach erstmal Interesse halber da unten in die Box. Das sind aber so Kleinigkeiten, an denen wir immer mal wieder schrauben, sprich, was jetzt die stärksten Domains sind, weil das an dieser Stelle nur so ein kleines Info-Element ist. Das sind Sachen, die sich auch mal ändern können. Wir haben aber auch, also relativ umfangreichen Hilfebereich oder teilweise auch Blogposts, wo wir dann auch genau schreiben, wie wir was auswerten und warum wir das tun oder warum wir das so tun. Einfach, dass der User weiß, wie welche Daten auch wirklich zustande kommen.
Ich finde das ganz schön. Ich war jetzt mal, habe dann einfach mal starke Domain Kauf da geklickt. Ist natürlich sozusagen gerade in dem Bereich der Filialen ein großer Konkurrent sozusagen. Und war jetzt mal nebenbei gewesen, ganz kurz, da ihr keinen Sichtbarkeitsindex macht, mal gucken, was mir Systrix dazu ausschmeißt. Da sieht man, dass die halt auch Sichtbarkeitsindex von 247 auf 213 gefallen sind, kauft da, in der Zeit, wo Lidl nach oben gegangen ist. Und wenn man sich jetzt bei euch die Daten anschaut, dann sieht man nämlich auch genau, wo die gefallen sind, nämlich da wahrscheinlich durch dieses Clustering sind die von fast 2,8 Millionen Keywords in den Top 100 auf einen Schlag auf nur noch, muss ich den richtigen Punkt erwischen, 933.000, also sozusagen quasi auf ein Drittel gefallen in den Top 100, die in den Top, wobei auf der ersten Seite sind es lustigerweise etwas mehr geworden, von 399.000 auf 404, also man könnte sagen fast gleich geblieben, also minimal mehr. Das heißt, diese Sichtbarkeit, weil man manchmal sagt, oh, ich habe einen Sichtbarkeitsabfall, aber mein Ranking, aber ich habe mein Traffic, hat sich gar nichts getan, sieht man hier dann relativ deutlich, der hat sich auf den hinteren Bereichen abgespielt.
Richtig, und es sind halt in diesem Fall sicherlich auch viele Mehrfach-Rankings, die halt jetzt verloren gegangen sind. Da siehst du, das war so ein Kandidat, Lidl hat halt selbst gewonnen, Kaufda hat zum Teil hinten verloren.
Genau, und es wird sich wahrscheinlich bei Traffic-mäßig bei Kaufda nicht so stark ausgewirkt haben, weil es alles Position 30 bis 100 war, zum Großteil.
Ja, richtig, genau. Also es hat halt größtenteils hinten, da hat einfach Google diversifiziert oder mehr Vielfalt zugelassen in den SERPs, aber das tut jetzt dem Einzelnen, der schon stark ist, auch nicht unbedingt weh. Wir haben auch Fälle, wo wir haben ja oben in der Tabelle einmal Rankings und Unique Rankings. Wir haben sogar Fälle, die wirklich brutal abgeschmiert sind, sozusagen in den Rankings, jetzt so wie hier eigentlich, wo man sagen würde, boah, die haben ja über 1 Million Platzierungen verloren, aber die in den Unique Rankings selbst, also in der nur besten gezählten Position, einen guten Schlag zugelegt haben. Und das sind halt so Sachen, so wo wir sagen, wir zeigen dann in dem Fall beides, weil halt zusammen lässt das auch interessante Rückschlüsse kommen. Aber das war jetzt sozusagen einmal der Sprung rüber zu Kaufda, also von den Keywords. Und so siehst du, man findet halt dann immer wieder so Datenpunkte, wo man sagt, cool, da buddel ich mich mal rein. Dann hast du den nächsten Link, wo du feststellst, das möchte ich mir angucken, kannst dich reinbuddeln. Also du kannst dich, ich sag mal, relativ frei durch diese Daten, auch wenn wir eigentlich nur SERP-Daten anzeigen, getrennt nach das einzelne Keyword, organische Rankings und AdWords, kannst du schon sehr viel machen und dich relativ deinem Interessensschwerpunkt nach irgendwie durch die Daten fließen. Und wenn du es ganz strange willst oder die Entwicklungskapazitäten hast, dann kannst du halt, wie gesagt, auch auf die API gehen, wo du die Daten halt dann, wie gesagt, dann ist dir selbst überlassen eigentlich, was dir noch alles vorschwebt an Auswertung. Du kriegst aber halt alles roh und verlässlich.
Genau. Also wirklich wirklich sehr spannend an der Stelle.
Dann gibt es noch so ein paar Sachen. Jetzt, wir haben noch so ein Tool, so ein Domain-Checker. Er nimmt halt die Domain, die du hast und prüft dann, ob sie mit Fehlschreibweisen und so weiter, ob die noch frei sind. Bei Lidl ist natürlich irgendwie alles weg, was mit Fehlschreibweisen zu tun hat. Das kann interessant sein. Die Gründe kann man sich dann ja aussuchen, was man damit machen will mit freien Domains.
Keine Ahnung.
Von Markeninhabern.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Ne, eben. Das mal so ein bisschen so im Querflug wieder so ein bisschen über die Tool-Funktion. Was haben wir noch Spannendes über Lidl herausgefunden? Ich schaue noch mal kurz so ein bisschen durchs Excel. Es ist halt so ein bisschen immer die Fragestellung, was man halt wissen möchte. aber die Daten sind da, um diese Fragen zu beantworten. Man kann auch immer, also wir sind immer sehr ohr für Vorschläge, wenn einer sagt, Mensch, ich hatte Bock auf ein Feature X oder Feature Y. Also es ist nicht so, dass wir keine Ideen haben. Wir haben eigentlich mehr Ideen, als wir Zeit haben, umzusetzen. Aber wenn jemand irgendwie das Gefühl hat, da fehlt noch was oder er braucht vielleicht eine bestimmte API, um bestimmte Daten irgendwie rauszuziehen, kann das durchaus vorkommen, dass wir im Rahmen des ganz normalen Accounts sagen, so, hey, cool, ja, das ist geil, dann bauen wir das auch noch irgendwie und stellen das zur Verfügung. Es ist mit einer API halt einfacher als mit einem Tool. Aber beim Tool hast du immer, du hast halt nur eine bestimmte Platz für Navigation, für Funktionen und dergleichen. Und du kannst nicht 100.000 Funktionen in so ein Tool stopfen, was mit einer API wesentlich einfacher ist, wo du eine Liste quasi der möglichen Endpunkte hast und die kannst du mit deiner Anwendung einfach ansprechen und du musst nicht navigieren, in Anführungszeichen.
Ja. Ja, dann hoffe ich mal, dass ihr noch sehr viele Excels raushaut.
Ja, also gerade an den Exportgeschichten und gerade Wettbewerbsanalyse, ich meine, wie man Wettbewerb definiert, das macht man ja auch zum Teil, hat ja jeder so sein eigenes Rezept. Am besten Daten holen, drauf rechnen. Wir werden dafür in absehbarer Zeit ebenfalls nochmal ein Modul im Tool zur Verfügung stellen, was sich solchen Fragen widmet. Aber da lege ich jetzt, rede ich gerade über ungelegte Eier und ich glaube, das ist dann für den Zuhörer im Moment noch nicht so spannend.
Das stimmt.
Ja, da haben wir ja schon mal so ein bisschen was, ich weiß nicht.
Ich glaube, wir sind relativ durch, würde ich sagen. Ich meine,
der geneigte Zuhörer kann dann ja einfach selbst ein bisschen spielen. Ich glaube, irgendwann ist es dann ein bisschen anstrengend, zu sagen, mich sammeln zu hören.
Genau. Wie gesagt, das Excel hausch mit rein und die kann man so ein bisschen schauen, wie du da rangegangen bist. Und ansonsten wird... verlinkt man dich natürlich, verlinkt man Manhattan Tools, man kann 14 Tage zum Test rein, das wird dann auch automatisch wieder deaktiviert, also man hat kein Abo oder gar nichts, das ist alles super easy, man hat gleich eine ganze Stapel Download-Credits oder API-Credits, da kann man auch mal ein bisschen testen, ob man mit so einem Excel zurechtkommt. Kennst du mir gerade noch den Link zu diesem Makro-Excel in die Shownotes reinknullen, dann kann ich den nämlich auch mit übernehmen.
Ja, suche ich gleich raus, schicke ich dir dann noch.
Super, dann würde ich nämlich sagen, sind wir damit erstmal durch. Also danke an der Stelle, war wirklich sehr umfangreich, wie immer sehr lehrreich
mit dir. Ja, ich find's halt immer schwierig, irgendwie sowas Tool nur rein visuell oder ich meine akustisch rüberzubringen. Wenn man zeigt, guck mal, hier kannst du klicken und so sieht das aus, ist das natürlich viel verständlicher. Ich hoffe, ich habe vielleicht ein bisschen neugierig gemacht, konnte so ein bisschen rüberbringen, worum uns das auch bei so einem Tool geht und warum wir das gemacht haben. Mir fallen gerade noch zig Sachen ein, die ich cool finde, die ich noch gar nicht erzählt habe, aber irgendwann ist auch mal gut.
Genau. Super. Wie gesagt, man kann dich ja entsprechend kontaktieren und dann ja, geht
gerne.
Das schon.
Ja, gerne. Also das ist kein Thema. Einfach auf Skype oder Facebook, E-Mail, Telefon einfach anquatschen. Also wir freuen uns auch, mit unseren Usern irgendwie drüber zu reden, wie die das Tool nutzen.
Das stimmt.
Und wie gesagt, Special-Sachen sind auch immer möglich. Schaut in das Excel-Sheet, da seht ihr, was so an Daten grundsätzlich da ist. Natürlich, die Summenzahlen in dem Excel sind jetzt da drin gebildet, aber ihr könnt sehen, was es an Daten gibt und euch da einfach mal ein eigenes Bild machen und auch vielleicht einfach ein bisschen rumspielen. Vielleicht findet ihr auch noch coole Erkenntnisse draus, postet die in die Comments oder so. Das wäre ja auch mal ein interessanter Ansatz.
Genau. Kommen wir jetzt mal zu den, was kommt in den nächsten 4 Wochen, da nicht viel. Wir haben bei uns wieder das schöne Thema offene SEO-Vorlesung. Könntest du eigentlich auch mal vorbeikommen, Kollege?
Darmstadt. Ja, eigentlich habe ich mir das echt schon mal vorgenommen und ich glaube, der nächste Termin ist gar nicht so schlecht. Ich
genau. Kann
es versprechen, aber eigentlich Bock hätte ich schon, mir das mal reinzuziehen.
Genau. Wir sind eigentlich ausgebucht, aber irgendjemanden können wir noch einen Stehplatz organisieren.
Ich bin ja jung.
Genau. Wie gesagt, unsere Studenten stellen vor, was sie da gemacht haben. Und Karl hat danach noch da Zeit aus seinem umfangreichen Erfahrungsschatz uns was zu erzählen, was ja immer sehr lehrreich ist. Und ja, dann
Spaß zuzuhören. Also ist echt, das wäre genau. Eigentlich allein schon wert.
Exakt. Und dann machen wir nochmal einen schönen Stammtisch, damit ich Leute ein bisschen kennenlernen, damit man Leute ein bisschen reden kann.
Was für Newbies. Ist
das? Das ist ein Donnerstag.
Ah, da kann man ja zum Not noch teilnehmen. Machen wir ein langes Wochenende.
Ja, ich leider nicht, muss am nächsten Tag nach Nürnberg, ach, aber.
Das ist in Darmstadt, oder? Nicht in
Berlin. Das ist in Darmstadt, das ist in da. Ja, ja, das hätte ich ja nicht gefragt.
Ist ja immer so weit.
Genau. Und wir haben ein Job-Offer, ich hatte es heute schon auf Facebook rumgehauen, und zwar meine Stadt sucht einen Teamleiter für das Thema SEO. Da könnt ihr euch dann jahrelang mit solchen schönen Analysen beschäftigen, all dieweil meine Stadt jetzt auch nicht die ganz kleine Seite ist. Ich glaube, das wird sicherlich ein spannender Job, herausfordernder Job, und es ist halt wirklich keine so kleine Seite, die man ja, da hat.
Also Inhouse ist cool eigentlich, weil du halt wirklich die Chance hast, dich intensiv mit Daten auseinanderzusetzen. Viel intensiver als Kunden oftmals das dann bereit sind zu zahlen. Und das ist einfach auch für einen selbst so. Also spannende Stelle.
Auf jeden Fall. Ich bin da auch echt, also macht sicherlich wirklich viel Sinn und ist halt wirklich da schon eine große Seite. Da hat man ein bisschen was zu tun. Und auch nicht so ganz wenig komplex. Verzeichnisstrukturen ordentlich zu optimieren ist nicht gerade, gerade wenn man schon so viele Rankings hat, dass man nicht hinten was einreißt, was man vorne noch braucht, ist definitiv.
Ja, da kann man sich als Optimierer mal richtig so austoben.
Ja, definitiv. Supi. Dann sind wir soweit durch. Würde ich sagen, vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, gerne. Ich hoffe, es war spannend oder am Anfang war es so ein bisschen stockend. Ich hoffe, ich konnte trotzdem ein bisschen, wie gesagt, irgendwie rüberbringen, was daran Spaß macht. Und ich hoffe, es war auch unterhaltsam zuzuhören.
Genau. Dani, da hast du recht, absolut. Das ist halt so, man muss halt erstmal ein bisschen reinkommen. Es ist halt immer ein bisschen trocken, so Toolverfügung, aber ich finde, wenn man sich auf das Audio konzentriert und nicht so schnell durchgeht durch irgendetwas.
Ja, du siehst halt parallel, was du als Sprecher oder wir beide, wir gucken parallel auf die gleichen Sachen und können dann drüber sprechen und man draußen steht manchmal so, ja, was guckt er sich gerade an?
Genau, allerdings beim gemütlichen Joggen, wo man ja unseren Podcast in der Regel konsumiert wird oder auch bei einer Fahrt zur Arbeit, macht sich halt Bild irgendwie schlecht.
Das ist richtig. Google Glass. Ja, da jetzt was schön. Kannst du parallel immer die Slides schön
stimmt. Reinpacken. Es gibt ja ein Handyverbot, aber keine Nutzung von Google Glasses mit einem Video zu schauen beim Autofahren. Ich bin gespannt, weil das ist cool.
Oh, meinst du, einer guckt sich irgendwie Star Trek Folge an und knallt hinten auf dem Stauende. Was dann?
Ja, genau. Oder lässt, okay, Porn ist ja zum Glück verboten, dann ist die Ablenkungsgefahr nicht mehr so hoch.
Ja, oder sei es, du guckst hier, wie heißt er noch, Bob Roster, der hier immer die schönen Bilder malt und hier noch eine Wolke und so weiter.
Genau, oder irgendetwas, wo man dann auch wirklich beruhigt durch die Gegend cruist, sowas wie Fast and Furious oder so, wo man weiß, okay, das fährt man einfach mal langsamer, ist schon okay. Also, ich bin mal gespannt, was da kommt, aber wie gesagt, auf jeden Fall, ich mag das Format, auch wenn natürlich wirklich oft der Hinweis kommt, könnte man das nicht als Screencast machen, aber ich denke, zu hören und drüber nachzudenken, was so die Gedankengänge sind, die man eigentlich hat, finde ich viel besser, als sich die Screens vom Tool anzuschauen und dann später, wenn man drauf geht, nochmal zu sagen, was haben die erzählt, wo finde ich das jetzt? Ich glaube, es wird den einen oder anderen abhängen, aber für die anderen führt es zum Hören, Involvement und wie gesagt, wir sind immer noch ein Podcast und kein Videocast. Aber es gibt ja das schöne Neue jetzt hier, habe ich gerade gesehen, hier, wie heißt es, SEO-Taxi oder so, auch lustig.
Ja, das Format irgendwie.
Genau. Dementsprechend, okay, da hat man jetzt aber auch keinen Laptop dabei oder man wird nichts sehen, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir bleiben bei dem Audioformat, weil das kann man einfach besser durch die Gegend tragen.
Und nebenbei machen.
Also genau. Zumindest. Und wenn ihr komplett andere Meinung habt, unsere lieben Hörer, dann schreibt uns die in die Kommentare, wie immer. Wir freuen uns über eure Kommentare. Ignorieren dann, wenn wir einen Screencast machen sollen, weil wir das einfach auch nicht hinkriegen. Mir fehlt das Equipment dafür. Der nette Hinweis letztes Mal, dass so ein, was hat er gesagt, Popschutz, whatever, also hier für mein Mikrofon vielleicht nicht verkehrt wäre, ist angekommen. Mein Problem ist, ich pendel im Moment zwischen zwei Standorten, Darmstadt und Berlin, und fahre gleichzeitig zu vielen Kunden. Ich weiß immer nie gerade, wo ich sitze. Ich gucke, dass ich irgendwo einen Rechner finde, irgendwo ein Headset auftreibe, was gerade liegt, weil meins meistens gerade zu Hause liegt, weil ich es nicht in den Koffer gelegt habe oder sonst was. Deswegen haben wir auch zwei Termine ausfallen lassen müssen, weil sowohl Markus als auch ich on the road waren und aus dem Hotel mit einer wackeligen Hotel WLAN und so das etwas,
auch die auch Spaß.
führt zu katastrophalen Ergebnissen. Wie gesagt, tut uns leid, wir versuchen hier die Show irgendwie aufrechtzuerhalten. Ist im Moment eine etwas hektische Phase. Ich habe auch nicht so den Eindruck, dass die weniger wird. Ich glaube einfach, der Demand nach diesem ganzen Thema SEO, Online-Marketing ist eher steigend als fallend. Dementsprechend sehe ich jetzt nicht, dass ich in absehbarer Zeit nicht durch die Gegengondel, müssen wir uns irgendwie alle durchhängen. Also ich hoffe euer Verständnis, ich würde gerne auch alles etwas professioneller machen. Es fehlt mir schlicht und ergreifend an den Mitteln, Fähigkeiten und dem Wissen, es zu tun. Wenn irgendjemanden sagt, er ist da super erfahren, ich gebe dir mal einen Crashkurs, ich bin ja öfters in Berlin, komme ich gerne mal vorbei, lass mir etwas zeigen. Ich hätte schon immer gerne bei ein paar Toneffekte unserer Show so ein lustiges Lachen, Donner, Kredön, Zerbrechen, ein bisschen mehr Fun haben. Genau. Irgendwas in der Art. Also wer Lust hat, mir da mal ein bisschen Info zu geben, sehr gerne. Kollege Carlos, wenn er mich hört, denkt nochmal dran, so über ein Intro werden wir jetzt nach ungefähr gefühlt 10 Dekaden Sendung auch sehr dankbar. Als gänzlich unmusikalischer Mensch lasse ich es selber es zu tun, da würde ich mich euch noch mehr quälen als unsere Tonqualität. Genau, so, das war's jetzt. Wir sind raus.
Alles klar.
Dann, ich hoffe, genau, bis in 4 Wochen hoffe ich, wenn wir den Termin hinkriegen. Ich hoffe, ich sehe von euch den einen oder anderen auf der M3 Campix. Ihr werdet mich nicht als Frecher sehen, da sind so viele coole Leute, es geht um andere Themen. Ich dachte, ich laufe einfach mal rum und lerne auch mal wieder was. Das muss man tun, damit das Hirn nicht einrostet. Wie du ja vorhin schon gesagt hast, Herausforderungen sind immer wichtig. Und freue mich da, einiges von euch zu sehen, die da auch zum Teil das erste Mal vorne auf der Bühne stehen. Freue mich auf den Carlos, seinen Vortrag, emotionale Sounds im Verkauf oder irgend so etwas in der Art. Genau, wenn wir uns sehen, auf einen Handschlag, auf ein schönes Gespräch. Wir haben hier gerade Sonne in Berlin, wird sicherlich toll.
Ja, sauber. Dann danke, dass ich da war und dann bis zum nächsten Mal.
Genau, exakt. Tschüss.
Tschüss.